Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich höre, das Gemurmel wird etwas leiser nochmal. Insofern denke ich, können wir anfangen. Sie sind hier ja in einer schönen Kulisse mit Segeln. An der Wand steht Riverboat. Das ist ja nun eine legendäre Talkshow des MDR. Aber gleichzeitig kann man sicherlich sagen, Leipzig ist nicht Hamburg. So weit sind wir noch nicht. Aber wir sind auch nicht der Kirchentag in Hamburg, der gerade zu Ende gegangen ist. Aber das denkwürdige Motto, das könnten wir vielleicht mal hier mit einbauen. So viel du brauchst. Wir wollen das im Augenblick gar nicht weiter interpretieren.
Die Kanäle.
Ich würde auch gerne mal einen südlichen Patron zitieren, Horst Seehofer, den kennen ja doch die meisten von Ihnen. Er hat bei den Münchner Medientagen gesagt, Politik geht jetzt anders als früher, als noch Herrschaft ausgeübt wurde. Auch das gibt ja zu denken. Und ich zitiere einen Satz vom Produzenten Meyer Burkhardt gestern in der FAZ. Er sagte nämlich, Frau Müller und Herr Meyer wissen auch nicht, was passiert. Ob das hier etwas zu sagen hat, ist eine Frage. Aber ich denke, wir haben viele Köpfe am Tisch, die sicher wissen, was passiert und die das, was passiert, subtil analysieren, kommentieren und auch einordnen können, damit wir Perspektiven haben. Im Grunde brauche ich alle nicht mehr vorzustellen. Ich tue es natürlich trotzdem, damit Sie einfach noch mal sehen, wie es in der Reihenfolge aussieht. Zu meiner Linken Herr Julian Geist. Er ist Konzernsprecher von ProSieben Sat.1. Ich lasse es dabei, alles Weitere finden Sie auch im Programm. Dann Dr. Jürgen Brautmeier. Er ist Direktor der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen und er ist auch Vorsitzender der DLM, insofern sozusagen im Augenblick der Chef aller Landesmedienanstalten. Dann Carola Wille, Intendantin des MDR, früher Justiziarin, aber auch hier in vielen Auftritten bestens bekannt. Herr Thomas Bedwood, noch relativ frischer ZDF-Intendant, vorher Programmdirektor, überhaupt eigentlich von der Pike auf ZDF, schon früh. Herr Lutz Marmor, öffentlich-rechtlich unterwegs zwischen West und Nord, WDR.
Und Ost auch.
Und Ost, das wollte ich gerade noch hinzufügen, aber Ost wurde damals ja ein bisschen von West mit beeinflusst. Also WDR und jetzt Intendant des NDR und Vorsitzender der ARD, also zwei Funktionen. Frau Marion Walzmann, Staatssekretärchefin in Thüringen und in vielen Funktionen auch unterwegs, Justiziarin, waren Sie früher. Und nicht zu vergessen, das gilt für Sie und auch für Herrn Wehrmann, der neben Ihnen sitzt, Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Also da ist Exekutive und Kontrolle ein bisschen verschwistert. Und dann Herr Johannes Beermann, Chef der Staatskanzlei in Sachsen, auch er eigentlich ein Kind zwischen Ost und West, Bremen war mal eine Station, Hessen war eine Station, jetzt aber seit langer Zeit in Sachsen und insofern, glaube ich, einer der besten Kenner, der sind hier. Und Tobias Schmidt, eigentlich mit zwei Hüten. Der eine ist Bereichsleiter Medienpolitik bei RTL Deutschland. Bei der Internationalen Group ist er der Vice President in Governmental Affairs. Ist das richtig ausgesprochen? Ganz kompliziert, aber sicher ganz wichtig. Und Vorsitzender, das darf man natürlich nicht vergessen, ist VPRT. Es gibt jetzt keinen Präsidenten mehr, sondern einen Vorsitzenden. Früher war Herr Dötz immer in dieser Funktion hier. Jetzt haben Sie beide Hüte auf. Insofern denke ich, wird das eine hübsche neue Kleiderordnung werden. Ja, meine Damen und Herren, die Strategien der Sender, der Länder, wohin könnten Sie führen? Meist führen Sie erstmal dahin in die ganze Praxis des Alltags. Die letzte Praxis des Alltags war die Gebührenerhöhung, die keine war, aber von vielen so empfunden wurde. Ein Sturm der Entrüstung ging durch das Land, als das System zumindest erstmal im Namen und im leichten System geändert wurde. Frau Walzmann, Sie haben eigentlich im Oktober noch ein Interview gegeben, das wäre eigentlich alles nur noch Routine, abgehakt. Hätten Sie je damit gerechnet, dass das einen solchen Sturm auslösen würde?
Ja, lieber Herr Moderator, so einen großen Sturm hat es eigentlich gar nicht ausgelöst. Denn erstens ist das für einen so gigantischen Modellwechsel, wie wir ihn gerade erlebt haben, der ist ja mal nicht so einfach hergezaubert worden, sondern sehr intensiv beraten worden, auch ob es rechtlich möglich ist, dann geprüft worden. Und wenn Sie mal überlegen, wir haben 42 Millionen Beitragskonten. Wir haben nicht mal 1% Beschwerden und ich glaube mal, ich habe so ein bisschen die Erinnerung, wissen Sie, an so große andere Prozesse wie Einigungsvertrag und beim Einigungsvertrag knuspern wir ja heute noch an einigen Punkten, die wir nicht so ganz richtig damals mit dem Blick hatte, Lücke-Professoren oder solche Themen. So schwerwiegende Punkte haben wir bei dem Umstieg auf das Beitragsmodell nicht unbedingt. Und ich glaube, es hat die Anstrengung gelohnt, weil wir damit eine Grundlage schaffen mit dem 1798, natürlich auch ein Auftrag, der dahinter steht, in Richtung Beitragsstabilität, ein Angebot zu unterbreiten, für das auch Leistung und Qualität dann steht. Und ich will sagen, in dem privaten Bereich sind, glaube ich, die schwierigen Punkte auch schon fast abgearbeitet. In dem öffentlichen Bereich, die Filialisten und die Frage der Kommunen, dafür gibt es ja die Evaluierung. Und da gibt es ja einen ganz klaren Plan, auch mit Unterstützung des DIW haben ja die Länder einen Auftrag erteilt, dort auch die De-Evaluierung mit einem Profi-Statistiker zu machen. Und dann schauen wir mal, was endgültig rauskommt. Ich bin ein optimistischer Mensch, bin ich vom Naturell her, sind Thüringer vielleicht immer. Aber ja, ich hoffe es jedenfalls, die Sonne scheint auch. Ich bin optimistisch, dass es richtig war und ich bin optimistisch, dass wir auch die wenigen Punkte noch geregelt kriegen.
Ja, Herr Belluth, ich glaube, Sie haben es doch auch anders empfunden und fühlten sich auch ungerecht behandelt durch einen Teil der Öffentlichkeit, weil Sie sagen, wir werden geschlagen, die Politik ist eigentlich der Entscheider und zudem wird völlig verkannt, was wir doch an Qualität bei den Programmen liefern. War das tatsächlich für Sie so ein ganz ärgerlicher Punkt, in dem vieles zusammenkam, was man nur mit Vorurteil bezeichnen kann?
Habe ich das gesagt, Herr Kammann? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie ich mich beschwert habe.
Alles aufgeschrieben.
Also es war... Nein, ich sehe es, wie Frau Walzmann es beschrieben hat. Es gab vor allem in der Presse sehr viel Berichte darüber, auch kritische Berichte über einen Teil der Umstellungsgegenstände, zum Beispiel die Städte, die Kommunen und andere. Aber das finde ich eigentlich auch normal, ja, denn das ist einfach im Zuge dieser Umgestaltung normal. Direkt erreicht hat mich relativ wenig. Trotzdem, das gebe ich offen zu, wir sind abhängig von der Akzeptanz unserer Gebührenzahler, unserer Beitragszahler. Und deswegen konnte diese öffentliche Diskussion nicht einfach so stehen bleiben. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, eigene Sendungen zu machen. Man muss ja immer sehr vorsichtig sein, dass es nicht in den Verdacht der Eigenpropaganda steht, aber sich dort zu stellen, schonungslos auch den Kritikern zu stellen, des öffentlich-rechtlichen Systems, finde ich eine wichtige Sache. Und ich glaube, dass das auch seine Wirkung hatte. Im Augenblick ist die Diskussion deutlich versachlicht. Was bleibt, ist, dass wir, die Rundfunkanstalten, natürlich durch die Umstellung zum Beitrag zur Transparenz verpflichtet sind, zur stärkeren Transparenz als früher. Und dass wir natürlich den Nachweis auch immer wieder führen müssen, dass wir die Mittel, die wir bekommen, von allen, dass wir die auch ordentlich ökonomisch sinnvoll ausgeben.
Mhm. Frau Wille, dann frage ich mal die letzte Vertreterin des Öffentlich-Rechtlichen hier in dieser Reihe, nicht übertragen gemeint. Fühlten Sie sich denn von der Politik ausreichend unterstützt? Weil es ja oft bei den Veröffentlichungen den Anschein hatte, als ob Sie der Selbstbedienungsladen ist, der sich tatsächlich über eigene Entscheidungen die Taschen oder die Kassen vollstopft. Haben Sie gesagt, es wird vermittelt, warum wir diese Gebühr bekommen und warum dieses neue Modell sinnvoll ist?
Also ausreichend unterstützt ist ja immer relativ, das ist immer auslegungsbedürftig, aber natürlich gab es auch in dieser Zeit klare und deutliche Stimmen aus der Politik. Es waren nicht allein wir, die in der Phase gesprochen haben, sondern es waren auch Politikvertreter. Und ich bin voll bei Frau Walzmann, das war eine der größten Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dafür, dass wir 3-4 Monate später ganz normal wieder die Arbeit machen und wir nicht mehr große Debatten haben, ob das Modell richtig oder falsch war und dass die Anzahl derer, die sich beschwert haben, in der Tat sich in Grenzen gehalten haben. Ich denke mal, dafür ist das insgesamt ein Prozess gewesen, der auch von der Kommunikation ordentlich gelaufen ist. Und es war klug von unserer Seite in der Tat, dass wir mit eingestiegen sind, dass wir Sachlichkeiten in die Diskussion gebracht haben, dass wir Hörfunkfernsehen online genutzt haben und das neue Modell erläutert haben, damit die Beitragszahler tatsächlich wussten, was auf sie zukommt, wer betroffen ist, wer nicht betroffen ist. Insofern, da sage ich mal, im Mai 2013 haben wir doch wieder einen guten Punkt erreicht und ob da jeder Politiker hätte sprechen sollen, aber ich habe schon deutliche Stimmen in der Zeit auch vernehmen können.
Herr Beermann, haben Sie sich denn vielleicht, wenn man das mal so zitieren darf, klammheimlich gefreut? Sie sind ja nun Vorsitzender einer Arbeitsgruppe, die Beitragsgerechtigkeit, Angemessenheit untersucht, bezogen auf den Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. War das für Sie sozusagen ein Anfeuerungsruf, zu sagen, genau, macht da weiter, legt den Finger in die Wunde und zeigt, vieles ist nicht in Ordnung. Wir wollen andere Programme, die stärker eine Berechtigung zeigen, warum das Geld ausgegeben wird. War das sozusagen eine unterschwellige Motivation?
Nein, das war das oberschwellige Ziel. Denn ich glaube, dass das in der Tat die Diskussion, warum gibt es öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die gerade durch den Systemumstieg nochmal in den Vordergrund gerückt ist. Und ich glaube, dass da Politik wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch die Chance hatte, genau das nochmal darzustellen. Und wir haben in anderen Kreisen schon darüber gesprochen, deswegen die Anwesenden, Herr Marmer und Herr Berlut, ausgenommen, die sich dieser Herausforderung auch gestellt haben. Herr Berlut hat eine Talkshow dazu besucht, die das ZDF gemacht hat. Ansonsten in der ARD gibt es ja jeden Tag eine, die sich mit den wundersamsten Dingen beschäftigen, mit dem, was, wie Marian Weizmann vorhin gesagt hat, etwa 80 Millionen Zuschauer und Zuhörer in diesem Land beschäftigen. Das war jetzt nicht so, stand nicht so im Vordergrund. Aber da haben wir es gemacht. Und ich finde, bei Ihnen im NDR, Marmor, ist ein 45-Minuten-Format gelaufen, was journalistisch und von der Erklärung her 1A war. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass die Zurückhaltung ein bisschen zurückgegangen wäre, dass man auch mal in eigener Sache versucht hatte zu erklären, dass es geht, haben diese beiden Beispiele gezeigt. Und ich denke, Herr Kammann, das ist etwas, was weiter gemacht werden muss. Denn zumindest ich bekomme jeden Tag immer noch ganze Stapel von Petitionen, was die Umstellung betrifft. Das sind dann so die Sachen, warum nicht mehr auf den Fernseher bezogen, warum jetzt auf die Wohnung bezogen, aber auch vielfach eben Kritik am Programm. Kritik, wofür brauche ich die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt? Also ich sehe private, da fühle ich mich gut informiert, fühle ich mich gut unterrichtet. Ich brauche sie eigentlich nicht. Und ich denke, an dieser Stelle dürfen wir jetzt auch nicht nachlassen, sondern müssen weiter dafür sorgen, dass wir deutlich machen, wir alle zusammen deutlich machen, wie wichtig und wertvoll öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Und wir müssen uns natürlich immer über die Qualität unterhalten und immer darüber nachdenken, wie man es verbessern kann. Das ist die Aufgabe auch der AG, die ich leite. Und ich bin sicher, wir werden dort zu einem guten Ende kommen. Insofern ist es überhaupt nicht unterschwellig, Herr Kammann, sondern es ist das Ziel, einen besseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen.
Frau Weizmann, Sie mögen das ergänzen?
Na, ich schließe mich doch gern Sachsen an, aber nur im Wortlaut. Und ich würde eins sagen, also die Summe, die ja der Öffentlich-Rechtliche so roundabout, die 7,5 Milliarden, das muss man deutlich sagen, ist ja auch eine Verpflichtung. Es ist eine Verpflichtung und dafür steht Politik auch, nämlich dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk unterstützt wird, dass er einen wichtigen Auftrag hat, Vielfalt zu gewährleisten und diesen Inhalt jetzt so auszugestalten, dass es eben wenig Programmbeschwerden gibt und dass es wenig Beschwerden am Inhalt gibt, sondern dass man an Qualität arbeitet und auch transparent macht, wofür verwendet man das Geld. Das ist eine große Herausforderung, die vor den Anstalten steht. Und ich sehe, dass die Anstalten sich aus dieser Herausforderung stellen. Und ich glaube, gerade im Zug dieses Beitrag dieses Modellwechsels ist eine große Gelegenheit, auch nochmal deutlich zu machen, dass es wichtig ist, diese Transparenz und diese Klarheit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ganz deutlich zu betonen und dahinter zu stehen.
Ja, das Stichwort Modellwechsel, Herr Brautmeier. In Nordrhein-Westfalen gibt es seit kurzem eine Überlegung, die jetzt auch deutlicher geäußert wurde, dass man sich bei der Gebühr beziehungsweise jetzt beim Beitrag auch vieles andere vorstellen könnte. Ich mache mal die Fantasieverlängerung. Eine Art von Kommunikationsabgabe, mit der öffentliche Kommunikation finanziert, gefördert werden soll. Also eine Öffnung über die klassische Rundfunkaufgabe hinaus. Ist das eine Idee, die Sie auch mit beflügelt und zu sagen, ja, das ist eigentlich richtig, vielleicht auch in Richtung Demokratieabgabe, was Jörg Schönborn, der WDR-Chefredakteur, gesagt hatte, als diese Diskussion losging, er sagt, ihr müsst verstehen, da steckt eigentlich sehr viel mehr drin. Wie sehen Sie das?
Herr Kammann, Sie haben eben einen richtigen Satz gesagt.
Danke.
Der lautete, die Politik, die Zwischentöne sind auch wichtig, ganz genau. Der lautete, ich zitiere nochmal, die Politik ist der Entscheider. Natürlich kann man sich hinstellen und sagen, wir können mit der Rundfunkgebühr mehr machen, wenn wir wollen. Das hat Herr Eulmann gemacht, das kann ich nachvollziehen, aber das muss die Politik diskutieren. Und das, was Herr Beermann, Frau Walzmann gesagt haben, muss man dagegen halten, aber das kann man diskutieren. Ich als Vertreter einer Landesmedienanstalt kann nur sagen, ich muss das Ergebnis hinterher umsetzen. Und von daher sage ich inhaltlich, lass uns drüber reden, aber es muss ordentlich gemacht werden, es muss im Rundfunkstaatsvertrag verankert sein und dann muss man sehen, wohin jetzt das führt. Diese Debatte, wie gesagt, muss die Politik führen. Und da bitte ich um Verständnis, dass ich mich da gegenwärtig noch zurückhalte, weil ich hinterher Gesetze ausführen muss. Ich mache sie nicht.
Ja, danke. Dann, Herr Geist, ganz schlicht, Sie sind jetzt gefragt als Beitragszahler. Wofür zahlen Sie lieber für so einen Kernauftrag? Fernsehen, Radio, online, wie es jetzt sich so darstellt? Oder würden Sie sagen, das kann und sollte auch weitergehen, damit der ideelle Gedanke darin noch stärker hervortritt?
Also grundsätzlich sollte in Bezug auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nichts weitergehen. Ist unsere Haltung im Sinne
von.
Das ist
ja mal eine klare Aussage.
Im Sinne von noch weitergehen, ausgeweitet werden. Sie haben recht, ich bin Bewohner eines glücklich beitragszahlenden Haushaltes, auch sehr gern. Als Beitragszahler muss ich sagen, ich habe auch wirklich sehr gern die Sendung gesehen, die Herr Bellut gemacht hat mit Frau Illner. Da muss ich sagen, das hat mir als Bürger und als Beitragszahler sehr gut gefallen. Es hat auch sehr zur Glaubwürdigkeit beigetragen, dass Sie sich sehr kritischen Fragen gestellt haben. Dafür Lob. Das war im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht immer so und ich bin sehr, sehr froh, dass das so wird. Was die Frage von Herrn Kammer betrifft, natürlich stehen wir grundsätzlich als privater Fernsehveranstalter hinter dem dualen System. Daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Einen leisen Zweifel würde ich anmelden, wenn es um das Ausmaß der anderen Seite des dualen Systems geht, die sich so zwischen Tobias Schmidt und mir in Teilen hier erstreckt. Ich vermute, deshalb sind wir auch am Rand platziert, damit wir so eine Art Flügelzange bilden können. Genau, das war klar. Und von daher, grundsätzlich sind wir nicht dafür, dass die Gebührengelder dazu genutzt werden, irgendwelche zusätzlichen Angebote oder sonstige Dinge zu finanzieren. Ich habe übrigens auch mit großem Befremden am Samstag in der FAZ gelesen, dass offensichtlich Herr Eumann Überlegungen darüber angestellt hat, dass es ja sinnvoll sein könnte, eine Art öffentlich-rechtliche Presse zu haben. Also solche Überlegungen halte ich, Tobias, da spreche ich jetzt mal für euch mit, das halten wir grundsätzlich, das ist von übel und das sollte es nicht geben.
Gut, der eben genannte Tobias Schmidt am anderen Flügel, Herr Schmidt, wenn Herr Dötz jetzt hier gesehen hätte, hätte er sicher im dritten Gesatz irgendwann Expansion erwähnt und als ein Schlagwort hier an die Wand gemalt. Ist das für Sie jetzt auch das gleiche Stichwort, wenn man denkt, Digitalkanäle, das ist ja die zweite große Baustelle, die viele Diskussionen beflügelt hat. Ist das, was sich da im Augenblick abspielt zwischen weniger ist mehr oder wir behalten, was wir wollen, würden Sie auch sagen, das ist eigentlich schon zu viel, man müsste eher reduzieren, statt an mögliche neue Modelle zu denken?
Ja, guten Morgen. Also lassen Sie mich vielleicht noch ganz kurz einen Satz zu dem Thema Diskussion um den Rundfunkbeitrag sagen, nur weil ich hatte jetzt Gelegenheit, ausführlich zuzuhören. Ich habe zu diesem Beitrag als Unternehmen oder VPAT gar keine besonders qualifizierte Meinung. Ich würde mir aber erlauben, die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei aller Begeisterung darüber, dass sie sich zu diesem Thema tatsächlich auch der Öffentlichkeit gestellt haben, würde ich Sie gerne darauf hinweisen, dass die eigentliche Herausforderung noch kommt. Und das ist ja auch ein oder zweimal angesprochen worden. Die neue Abgabe wird den Rechtfertigungsdruck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhöhen. Und das würden Sie nicht darüber entscheiden, ob Sie sich auf drei Podiumsdiskussionen oder in zwei Talkshows diesem Problem stellen, sondern das wird sich darüber entscheiden, ob Ihr Programm den öffentlich-rechtlichen Ansprüchen sozusagen genügt. Ich habe in dem Zusammenhang einer Diskussion beim Deutschlandradio beiwohnen können und fand mich in der geradezu eigentümlichen Rolle, dass ich gegenüber dem ein oder anderen Hörer dieses Senders die Abgabe verteidigen musste, weil ich das Solidarprinzip erklären musste. Aber es waren durchaus Hörer dabei, die nur bedingt viel Verständnis dafür hatten, warum sie auch Herrn Silbereisen finanzieren. Aber das sozusagen nur am Rande. Ich glaube deswegen, also es ist schön, wenn Sie jetzt schon so zufrieden sind. Ich glaube, die eigentliche Herausforderung kommt noch. Aber es liegt natürlich ganz an Ihnen, was Sie daraus machen. Die Expansion, ja Gott, also wissen Sie, die Diskussion um die digitalen Spartenkanäle ist ja eine, wo man als Verbands- und Interessenvertreter des privaten Rundfunks im Moment ja am besten gar nichts sagt. Da lasse ich doch Herrn Marmor und Herrn Bellut reden. Und das hat doch erfahrungsgemäß den besseren Effekt. In der Sache ist es, glaube ich, so, dass wenn die Frage ernst gemeint ist und wir sie ernsthaft beantworten, dann ist sie ja ganz einfach zu beantworten. Die Frage, wie viele Spartenkanäle oder sonstige Kanäle es braucht, bestimmt sich alleine nach der Frage, wie erfülle ich den öffentlich-rechtlichen Auftrag. Also der Bedarf bestimmt die Anzahl der Kanäle und nicht die Anzahl der Kanäle den Bedarf. So, und insofern glaube ich, wenn man sich anguckt, wie die Resonanz und auch wie die innerliche Ausgestaltung eines Teils der digitalen Spartenkanäle ist, dann ist mein Eindruck, dass es sinnhafterweise weniger werden. Ob ich das als Interessenvertreter fordern soll, weiß ich immer nicht, weil ich glaube, die öffentlich-rechtlichen Kollegen tun sich gar keinen Gefallen damit, diese Unmenge an Kanälen haben, die sich dann ja auch nur bedingt fokussiert aufstellen lassen. Also im Ergebnis würde ich sagen, das hat der VPRT ja auch schon zu verstehen gegeben, dass wir in den Vorschlag, dass man diese Kanäle etwas konzentrierter aufstellt und weniger daraus macht, für den sinnvolleren Vorschlag halten.
Dann werden wir ja sehen, ob wir vielleicht heute einen Leipziger Frieden erleben werden, in dem auf einmal zwei Vertreter, die sich in manchen dann ja doch nicht ganz einig waren, vielleicht zu einem gemeinsamen Modell durchringen. Herr Marmor, der Vorstoß, der das ZDF, wie ich finde, oder wie es aussah, in gewisse Bedrängnis gebracht hat, kam ja von der ARD. Jugendkanal als gemeinsame Veranstaltung über einen neuen Zuschnitt denken, vielleicht aus 6 macht 3. Also das alles waren ja doch eher Schubbewegungen durch die ARD. Wie war es gemeint? War es sozusagen vielleicht auch die Schwächung des Gegners oder war es die Stärkung des gemeinsamen Systems?
Nein, also die Frage ist ja wirklich, ist doch völlig klar, dass nicht die Absicht sein kann, die Schwächung des Gegners. Allerdings, wenn man ehrlich ist, ist es jetzt auch nicht so, wenn ein Gegner geschwächt würde, wäre das jetzt auch nicht so, dass das schlimm ist. Aber das ZDF ist für uns kein Gegner. Wir sind im Beitrag wirklich, das haben wir ja eben gehört, ich konnte auch einem zustimmen, was die Vorredner dazu gesagt haben, mehr denn je verpflichtet zu Gemeinsamkeit. Es war ja auch ein Angebot zu mehr Gemeinsamkeit enthalten. In dem Vorschlag ist auch enthalten, eine Kann- und Könnte-Formulierung, weil wir gerne das neue Angebot, ein trimediales Angebot für eine junge Zielgruppe, das möchten wir auf den Weg bringen. Wir glauben, dass wir da auch nicht bis 2017 oder irgendwann Zeit haben, sondern wenn man anguckt, was bieten wir insgesamt an, da ist das der Punkt, wo wir sagen, da sind wir wirklich noch ein Stück schwächer, da brauchen wir ein zusätzliches Angebot. Das sagen uns die Gremien, das lesen wir jeden Tag in allen möglichen Medien, hören es, und wenn wir das dann aufgreifen, dann haben wir einen Weg gesucht. Und der Weg, das ist ja zutreffend, dafür brauchte man normalerweise Mittel, Personal. Da hat das ZDF erklärt, wir können das im Augenblick nicht stemmen. Dafür habe ich auch Verständnis, wenn Sie 400 Leute abbauen müssen, die das ZDF ja wohl nach Key-Vorgabe abbauen muss. Bei den ARD-Anstalten gab es das alles viel früher auch schon in deutlich auch großem Ausmaß. Der NDR hat ja auch alleine 600 Stellen abgebaut. Aber das trifft jetzt das ZDF. Da ist das eine schwierige Situation. Das kann ich auch verstehen. Aber auf der anderen Seite haben wir nach einem Weg gesucht. Wie wollen wir dieses Projekt, wenn Sie von draußen gucken, aus Großbritannien, wo auch immer, da würden Sie sagen, ein Angebot, anspruchsvolles Angebot für Jüngere, das ist etwas trimedial. Dazu brauchen Sie auch einen Fernsehanker. Das ist etwas, was fehlt. Und wenn wir so viele Kanäle haben, dann war doch die Idee, lass das nehmen, bestimmte Effekte, um an dieses Angebot zu realisieren. Wenn man das anders realisieren kann, wir werden ja auch noch miteinander sprechen und wir haben zumindest aus meiner Sicht keinerlei Kriegszustände, ganz im Gegenteil, wir müssen da gemeinsam arbeiten. Ich wollte vielleicht noch 2, 3 Sachen dann doch erwähnen, weil das eben so kam. Ich glaube schon, natürlich müssen wir uns immer wieder als öffentlich-rechtlicher Rundfunk erklären, das ist doch nichts Neues. Schon 1991 gab es in der Bild-Zeitung Riesenschlagzeilen, wofür gibt es die noch? Die haben so und so viel, die senden nur noch Wiederholung. Ein System, das von Beiträgen lebt, und das ist ein Privileg, das unterschreibe ich alles, das muss auch liefern. Und da müssen wir uns öffentlichen Diskussionen auch stellen. Und dass es jetzt diesen Anstoß nochmal gab, sehr konkret, das ist eher auch unvermeidlich gewesen. Und das ist auch nicht zu Ende, lieber Tobias Schmidt, da sind wir uns einig. Und wir sind uns auch einig, dass am Ende die Programme liefern müssen. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass wir es daran messen können, wie viele Beschwerden gibt es. Nur diesen kleinen Seitenhieb. Denn gerade Programme, die polarisieren, und auch solche brauchen wir, die haben eher auch mal Beschwerden zur Folge. Also das wollte ich nur so als kleine Randbemerkung, also sozusagen messen, wie viele Beschwerden gibt es über das Programm. Das alleine kann nicht der Maßstab sein, denn wir kriegen mehr Beschwerden über investigativen Journalismus, über kritische Themen, als über ein Programm, das vielleicht dann doch alle nicht so super toll finden würden, im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Also das nur als kleine Randbemerkung. Sie haben aber, wahrscheinlich sind wir da gar nicht auseinander. Und dann zum System, wie haben sich die Dinge zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen entwickelt? Ich zitiere immer gern diese Zahl. Vor 10 Jahren hatten die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF, im Fernsehmarkt mit allen Beiboten 43% Marktanteil. Heute haben sie 43% Marktanteil. Erstmal kann man da ja nicht sagen, dass da nicht genug Platz für die Privaten ist. irgendwer hat eben, lieber Tobias Schmidt, Unmenge an Kanälen. Also ich meine, die privaten Fernsehkanäle gibt es deutlich mehr. Das ist ja auch in Ordnung so. Und bei einem Anteil von 43 zu 57 kann ich doch sagen, das ist gut. Also Zuschauermarktanteil, das ist doch gut austariert. Wir machen niemand platt. Wir haben eine bedeutsame Rolle. Es differenziert sich aus. Und grundsätzlich ist dieses System in einer vernünftigen Balance. Wir haben gut. Das Thema Beitragsstabilität, klar. Da stehen wir auch zu. Und wenn wir das hinkriegen, dann glaube ich, das sind jetzt Optimierungsschritte, über die man reden kann.
Gut, vernünftige Balance bleibt erstmal stehen. Herr Belluth. Herr Schächter, Ihr Vorgänger, hat oft von der babylonischen Gefangenschaft gesprochen. Davor hat er gewarnt, wenn das ZDF sozusagen zu eingeschränkt sei in seinen Programmmöglichkeiten, das Portfolio also zu klein. Ist das jetzt mit dem Vorstoß der ARD, der gemeinsame Jugendkanal, vielleicht auch weitere Reduzierung, dann der Weg in die neue Knechtschaft? Also ich hatte ja eben versucht, ein bisschen diese Konfrontation herbeizuführen. Aber muss Sie das sozusagen vom Grundansatz her nicht dann doch wurmen, dass es jetzt auf einmal weniger wird und Sie selber ja auch schon eine Einsparung bei ZDF Kultur angekündigt haben?
Ja, das ist der Kern. Wir haben ja den Auftrag gehabt von der Arbeitsgruppe von Herrn Bermann, zum Thema Beitragsstabilität zu überprüfen, müssen wir unsere Aufstellung korrigieren. Und ich habe meinen Gremien schweren Herzens vorgeschlagen, den Kulturkanal einzustellen, also erstmal auf Schleife zu stellen und das den Bundesländern vorzuschlagen. Es gibt viele Programme, die sehr interessant waren im Kulturkanal. Das ist uns nicht leicht gefallen. Aber da haben wir gelernt, auch mal uns zurückzunehmen. Und ich kann der ARD auch nur empfehlen, es geht, auch mal was zu lassen. Und das ist ein guter Schritt. Es sind schwierige Diskussionen vor dem Hintergrund, dass wir ja in der Tat sparen müssen, Beitragsstabilität, dass wir Personal abbauen mussten. Ein wirklich unangenehmer Prozess, wird man es mir nicht übel nachsehen können, dass ich dann darauf achte, bei allem, was neu kommt, genau zu fragen, unter welchen Bedingungen denn. Und der Vorschlag der ARD beinhaltet ja im Grunde Kanäle zu verschmelzen, die gar nicht zu verschmelzen sind. Neo auf dem Lerchenberg, das ist eben das alte Denken, ist nicht irgendwo in ein Gebäude gesetzt, sondern ist in der Plattform ZDF integriert. Das heißt, die Show machen im ZDF, bedienen auch Neo. Die Dokus machen im ZDF, bedienen auch den Infokanal, sodass da ein Fusionsmodell gar keinen Sinn machen würde, à la Dreisat. Das hat es ja schon mal gegeben. Das ist meine handwerklich klare Gegenrede, die ich da stellen möchte. Und ich vertraue auch der Medienpolitik, dass sie dann sagt, die sind bereit, sich zurückzunehmen, ja im Grunde auch vernünftig zu agieren. Dafür kann man sie dann nicht strafen, dass sie in ihrem Entwicklungspotenzial, Info und Neo sind ja unser Potenzial für die Zukunft, dann reduziert werden. Sie werden jetzt zum Beispiel im Vorwahlkampf mehrere Sendungen erleben, die auf Info ausprobiert wurden, die jetzt ins Hauptprogramm auch kommen. Im Showbereich wird das auch passieren. Wir brauchen diese Plattformen. Dahinter steht ja der Jugendkanal. Das ist, muss man klar sagen. Ich will hier deutlich sagen, was Herr Marmer gesagt hat, gegen einen Jugendkanal ist eigentlich gar nichts zu sagen. Es ist eine interessante Herausforderung, nur wir brauchen dafür eine Beauftragung durch die Bundesländer. Es muss eine Anhörung stattfinden. Ja, es ist die beiden Vertreter des Privatfernsehens werden da ihre Schriftsätze schon fertig haben. Sie werden ihre Meinung dazu sagen wollen. Und das dauert eine gewisse Zeit. Man braucht ein richtiges Konzept. Und das ZDF ist offen für diese Diskussion. Aber eben nicht für den Preis, dass da irgendwelche Scheinfusionen dann für Scheineinsparungen hergezogen werden, sondern dann sollten wir offen mit der ARD, wir haben ja vorhin auch schon miteinander geredet, mit der ARD und auch mit den Bundesländern darüber sprechen. Ich bin offen für jedes Modell der Kooperation. Wenn wir es zahlen können, wenn unsere Auflagen, die wir von der KEF bekommen haben fürs Personal, wir müssen fast 10% abbauen, ja, wenn wir das weiterhin einhalten können. Ich kann doch von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht rechtfertigen, leichtfertig in Abenteuer zu gehen und dann, wenn es schief gehen würde, dann erneut vor der Frage Freistellung wiederzustehen. Das möchte ich auf keinen Fall erleben. Also Verzicht lernen, das haben wir getan. Ja, jetzt sind wir im Gespräch, wie wir dieses Projekt Jugendkanal angehen. Das ZDF wird sicherlich nicht so wie beim KiKA, da teilen wir uns ja sozusagen die Lasten der MDR und wir. Der MDR hat die Federführung. Aber das ist ein 50-50-Anteil zwischen ARD und ZDF. Ja, das kann man nicht durchgehend so machen. Man muss es irgendwo auch bezahlen können. Und darüber muss man dann mal reden, auch mit den Bundesländern.
Sind denn, Frau Wille, die Erfahrungen beim KiKA ermutigend? Kann man sagen, das ist ein Strukturmodell, das beiden Seiten zeigt, da müsste es lang gehen. Ich lasse mal alles andere, was man auch denken könnte, in Klammern zurück.
Also Ich würde mal sagen, unbedingt. Wir teilen uns beim Kicker nicht nur Last, sondern wir teilen uns beim Kicker Freude, ganz viel Freude. Es ist ein absolut erfolgreiches Programm bei einer durchaus auch schwierigen Zielgruppe. Vor 15 Jahren, als wir starteten, gab es ganz heftige Diskussionen, viel zu heterogen, die Zielgruppe funktioniert nicht, wie will man von 3 bis 13 Jahren in einem Programm die Kids und die jungen Leute ansprechen, das funktioniert nicht, Finanzierung schwierig, und es war damals die richtige Weichenstellung, davon bin ich heute fest überzeugt, dass wir gesagt haben, wir kooperieren. Wir haben beide die Herausforderung, wir müssen an diese Jungen, an diese Kids, die sozusagen ansonsten nur ein Angebot hätten mit ganz viel Werbung, teilweise mit Gewalt, wir machen ein eigenes Angebot mit öffentlich richtigem Anspruch. Wir gehen da zusammen. Und wir haben da gemeinsam sehr viel Erfahrung gesammelt. Wir haben sowohl inhaltlich Erfahrung gesammelt, wie man altersgerecht Zielgruppen ansprechen kann. Und ich bewundere nach wie vor die Programmmacher, dass die es schaffen, 3- bis 5-Jährige, 6- bis 9-Jährige und 10- bis 13-Jährige in einem Programm anzusprechen. Das muss man erstmal hinkriegen. Vor den gleichen Herausforderungen stehen wir auch, denn wir haben beide die Jugend nicht. Wenn wir ehrlich sind, wir verlieren sie beide nach dem Kinderkanal. Sie sind sozusagen da, wo wir 20% Marktanteil, 21% im letzten Jahr hatten, wo wir sie gewonnen haben, die jungen Leute. Bei den Vorschulkindern 35%. Wir haben es gemeinsam geschafft, und deswegen sollte man in der Tat auf diese positiven Erfahrungen aufbauen, und deswegen unser klarer Vorschlag, wenn wir rangehen an diese Dinge, dann lasst uns kooperieren, nicht on top, sondern wir machen es gemeinsam, und gemeinsam kriegen wir diese meines Erachtens noch schwierigere Zielgruppe zwischen 14 und irgendwo 29, schaffen wir das auch und machen ein richtig attraktives Angebot und kriegen das hin.
Danke. Frau Wieder, jetzt an Frau Walzmann und Herrn Wehrmann natürlich gleich zurück. Es wurde eben Vertrauen geäußert, dass die Politik da schon das richtige Fingerspitzengefühl hat, dass sie das auch mit Recht gut entscheidet. Wie sieht das aus, das, was Ihnen bisher vorliegt? Es gab ja auch schon Gespräche, auch letzte Woche. Ist das in der Richtung, wie Sie sich das vorstellen? Ist das schon ein Schnittmuster, mit dem Sie sagen, da kann man arbeiten? Oder ist das alles noch zu vage und passt das nicht in Ihren Zeitplan, der, glaube ich, ein bisschen weitergeht?
Vielleicht darf ich einfach mal beginnen. Ich will einfach mal mit einem Dankeschön beginnen. Jeder Weg, den man beschreitet, da weiß man am Ende nicht so genau, wird er steiniger, wird er ebener, aber man muss ihn beschreiten, wenn man ein Ziel erreichen will. Und das Ziel, was man hat, ist, die sind Schlagworte gefallen, die Rechtfertigung der 1798, die Beitragsstabilität, das Wissen, dass es nicht mehr im System an Finanzierung gibt für die Öffentlich-Rechtlichen und daraus das Beste zu machen, nach dem Auftrag, die öffentlich-rechtliche Programmveranstalter, Anstalten haben. Und dass wir als Länder gesagt haben, wir wollen erst mal hören von den Öffentlich-Rechtlichen, wie stellt ihr euch das vor, mit diesem Budget auch auszukommen, nachzudenken darüber, was man verändern muss, wie man neuen Ansprüchen auch gegenüber sich öffnet, wie man auch Defizite ausgleicht, das halte ich für selbstverständlich. Erinnern wir uns doch mal die Diskussion um die dritte Säule. Radio, Fernsehen, Internet, das war doch auch eine Diskussion, die gar nicht so einfach war, dass es Akzeptanz hatte. Und wenn man jetzt erkennt, man muss sich konzentrieren, man muss vielleicht neue Wege beschreiten, dann sage ich das, dann sind die Dinge, die in die Diskussion gegeben wurden, gut. Und ich habe die Erwartung, dass ARD und ZDF da auch ein Stückchen zusammen noch auf den Weg kommen. Und das wäre natürlich, macht's uns leichter als Länder letztendlich. Und ich kann da nur ermutigen, es geht auch, glaube ich, gemeinsam einfacher. Dass jeder unterschiedliche Vorstellungen und Prämissen hat, gehört auch dazu. Muss man drüber reden. Ich persönlich gebe ich vielleicht ein Stückchen zu viel Preis. Ich kann mir das mit Reduzierung auf 3 Digitalkanäle schon vorstellen. Ich sage aber, war ja auch mal Finanzministerin, Budget gefällt mir auch. In einem Budget kann man immer entscheiden, was gibt man dafür aus? Wie viel für Personal, wie viel für Inhalte? Wie viel, um neue Akzente zu setzen? Wenn wir bei neuen Akzenten setzen, dann krabbelt es mich natürlich, was zu Jugendkanal zu sagen. Ich finde schon, man muss aufpassen. Öffentlich-Rechtlichen haben einen Auftrag, auch keinen Generationenabriss zuzulassen. Man muss die Generationen erreichen, auch um Akzeptanz für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstaltung weiter zu sichern. Und das ist Kinderkanal hervorragend. Das sind die Älteren hervorragend. Aber da fehlt eine Zielgruppe, die auch Bedürfnisse hat, dann, die Ansprüche hat. Und insofern sage ich mal, kann ich nur sagen, man sollte schon das in den Blick nehmen. Ich unterstütze da auch, was Frau Professor Wille gesagt hat, kann ich voll unterstützen. Ich sage mal, aus unseren Erfahrungen auch als Standortland des Kinderkanal, da kann man sehr viel Erfahrung auch einbringen, wie man das auch in einer neuen Form mit Ideen füllen kann. Und die Länder, das ist auch richtig, die müssen dabei natürlich auch ein Wort sagen, aber all das geht nur in einem Budget und nicht mit mehr.
Herr Beermann, wie wäre denn Ihr Modell? Würden Sie das altersgemäß deklinieren? Würden Sie es eher thematisch einfassen? Oder würden Sie sagen, es müsste vielleicht ganz viel offener sein? Vielleicht wäre drei noch zu viel und wir haben eines auf einer großen Plattform. Was erwarten Sie und was liegt Ihnen vor?
Also ich denke, dass wir in unserer Diskussion schon ein ganzes Stück Weg gut vorangekommen sind. Man weiß, man hat recht und ich kann da nahtlos anschließen. Wenn wir hier vor 4 Jahren darüber gesprochen haben, dass 1798 eigentlich so eine Obergrenze da ist, da habe ich nicht allgemeines Kopfnicken wie heute festgestellt, sondern bestenfalls mildtätiges Lächeln nach der Devise, der weiß nicht, wovon er spricht. Also ich glaube, wir sind da schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich glaube auch, dass wir in der Diskussion weitergekommen sind. Also nicht nur die Digitalkanäle, sondern mit der Frage, was braucht öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was braucht öffentlich-rechtliches Fernsehen, auch mal das, was ansonsten an öffentlich-rechtlichen Kanälen angeboten wird, mal unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, wie fangen wir an, das zu ordnen. Also das ist ein weiteres Schrittchen, dass wir vorangekommen sind. Und dann möchte ich es ein bisschen anders aufsetzen, Herr Kammann. Was mir Sorge macht, das ist, dass wir auch eine gesellschaftliche Diskussion über das, ja, über das Kommunikationsmedium Fernsehen führen müssen. Dass bei Geschäftsmodellen von ProSieben, Sat.1 oder RTL man also Kanäle runterbrechen kann, bis also ins Alter wegen mir, dann für dickliche, blonde, ältere Männer und so, das glaube ich, das geht alles. Das sind Geschäftsmodelle, die müssen funktionieren oder nicht. Aber wenn ich mir überlege, dass wir eine Diskussion dann nicht nur über den Jugendkanal führen, sondern wir gesagt, naja, das haben wir den Jugendkanal, der geht dann bis 29 und dann müssen wir die bis 39-Jährigen ansprechen, da wird dann wieder unter Umständen sequentiert zwischen Männern und Frauen. Also ich meine, wo soll das enden? Und mein gesellschaftliches Leitbild, da kann man es nicht, dass wir in einer sich demografisch verändernden Gesellschaft, wo künftig Kinder mit dem Begriff Onkel und Tante kaum noch was verbinden können, dass wir noch dazu beitragen, dass auf die PCs in die jeweiligen Kinderzimmer dann so stark frequentierte Kommunikation runtergebrochen wird, dass der wirklich nur das, was er in seiner Zielgruppe gerade sehen möchte, sieht und Kommunikation darüber nicht mehr stattfindet. Das ist nicht mein gesellschaftliches Modell. Ja, wir haben immer lächelnd gesagt, das große Lagerfeuer, Wetten, das oder Tatort gibt's kaum noch. Aber ich denke, wir müssen auch darüber mal nachdenken, ob das, was wir da machen, ob das, was wir da treiben, ob das zielführend ist und welche gesellschaftlichen Auswirkungen es hat. So, und dann, wenn wir die Diskussion geführt haben, und wir haben uns ja Zeit genommen, auch noch bis zum Sommer, und ich bin gerade Herrn Bell und Herrn Marmor sehr dankbar für die offene Kommunikation, die wir da haben. Das ist nicht einfach, für alle Beteiligten nicht einfach, aber wir werden da den Sachverstand der Rundfunkanstalten nehmen. Wir nehmen auch die Privaten natürlich mit, Tobias Schmidt. Auch da sitzt viel Sachverstand, und dann müssen wir am Ende uns darauf verständigen, wie sieht auch das gesellschaftspolitische Modell aus, wie sieht, um weiteren Stein ins Wasser zu werfen, auch das Fakt auf, dass natürlich ein Bollwerk öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit 30.000 Mitarbeitern nie in der Digitalflut versinken wird. Ja, aber wie kommt er damit zurecht? Wie arbeiten wir mit Plattformen? Wo ist die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da? Das ist ja dann die nächste Frage, die Sie stellt. Und wir haben jetzt die Chance mit Blick auf 2015 auf den Auftrag, den ich bekommen habe, dass wir da also einmal anfangen zu justieren, und dann möchte ich auch, dass es gut ist. Dann müssen wir ein relativ zumindest organisch sicheres System haben, was ordnungspolitisch funktioniert, wo wir dann auch uns offen in die Augen gucken können und sagen können, jeder hat seinen Platz gefunden, jeder hat seine Entwicklungschancen gefunden, und wir haben es so aufgesetzt, dass wir zumindest mal die nächsten 10 Jahre mit dem Modell arbeiten können. Also das ist so das, was ich als Ziel sehe, kann man.
Gut. Der Sachverstand der Privaten wird gleich abgefragt. Jetzt will ich nochmal Herrn Brautmeier ganz kurz in diesen Ring holen. Aber wenn Sie jetzt Orakel spielen dürften, Delphi mindestens, wie sehen Sie als langjähriger Beobachter auch der Medienpolitik das Ergebnis? Wird es hinterher eher ein Kompromiss werden, den keiner so richtig gewollt hat, oder wird es etwas sozusagen sinnvoll Strukturiertes geben?
Also ich bin erstens Optimist, deswegen sage ich ja, es wird was sinnvoll Strukturiertes geben. Dazu wird die öffentliche Debatte beitragen, und ich glaube auch an die Vernunft der Beteiligten. Von daher ein klares Ja auf den zweiten Teil Ihrer Frage. Ja. Also andererseits muss ich sagen, ich bin kein Orakel, ich bin auch kein Prophet. Im Gegenteil, ich bin Historiker. Also von daher, man hat auch Überraschungen überlebt, erlebt. Also von daher, lassen wir es mal so stehen. Auch überlebt.
Das Wort Überraschung ist ja immer mit Kreativität verbunden. Das soll auf jeden Fall hier nicht verloren gehen. Eben fiel ja schon das Wort Geschäftsmodelle. Insofern kommt jetzt der private Sachverstand natürlich besonders ins Spiel, denn die leben ja von diesem Geschäft. Herr Geist, Herr Ebeling, Ihr Vorstandsvorsitzender hat gerade neue Zahlen bekannt gegeben. Da ist klar eine Steigerung im digitalen Geschäftsbereich zu sehen, wie immer man das jetzt eingrenzen könnte. Heißt das jetzt mal ganz grob übersetzt, dass die Geschäftsmodelle der privaten Sendergruppen sich wesentlich verändern müssen und werden und weit wegführen von dem, was wir als klassisches Fernsehen haben? Es gibt jetzt gerade die Nachricht, YouTube will ein Modell mit 50 Abo-Kanälen ab 2 Euro rundgerechnet auflegen. Das würde ja Sie, glaube ich, im Kern treffen. Was setzen Sie dagegen?
Also vielleicht eine Bemerkung zu Herrn Beermann vorweg. Der Kanal für dickliche, blonde, ältere Männer, das kann eigentlich nur RTL Nitro sein, vermute ich, Tobias. Also, oder?
Ich hab dich auch lieb.
So viel Spaß muss sein.
Jetzt kommt es zum Ernst.
Ja, jetzt kommt es zum Ernst. Was die Geschäftsmodelle betrifft, also wissen Sie, ich bin einer von Gott sei Dank noch relativ vielen überlebenden Optimisten, was die Zukunft des Fernsehens betrifft. Das Fernsehen ist nicht tot. Dem Fernsehen geht es in meinen Augen blendend. Das Fernsehen ist auch nach wie vor ein Lagerfeuer. Wir haben auch in vielen Bereichen sehr hohe Reichweiten. Auch die öffentlich-rechtlichen Kollegen haben in vielen Bereichen noch sehr hohe Reichweiten. Natürlich sind die vielleicht nicht mehr so wie 1986, als wir in Deutschland, wenn Sie in Niedersachsen lebten, irgendwie ARD, ZDF und DDR1 hatten, so möglicherweise nicht mehr. Aber also irgendwie das Ende des Fernsehens herbeizureden, halte ich für vollkommen absurd. Es ist auch gut und richtig, dass Sie die öffentlich-rechtlichen Kollegen darauf einstellen. Dazu sage ich gleich noch was. Was uns betrifft, natürlich verändert sich unser Geschäft, unser aller Geschäft. Da bilden wir in diesem Fall ausnahmsweise mal eine Einheit. Durch das Heranwachsen neuer Medien und vor allen Dingen neuer Verbreitungswege und vor allen Dingen neuer Anbieter aus dem Ausland. Wobei ich persönlich nichts gegen das Ausland habe. Ich habe Migrationshintergrund, ich bin in Belgien aufgewachsen. Es nötigt uns dazu, uns darüber Gedanken zu machen, A, wie möchten denn unsere Zuschauer eigentlich die Programme empfangen? Es ist doch vielen Leuten vollkommen wurscht, ob sie Wetten, das oder Schlag den Raab oder DSDS bei sich zu Hause sehen am Bildschirm oder ob sie das auf dem iPad angucken oder... Ich bin eh exotisch, ich habe zum Beispiel auch kein Auto, also fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und da sehe ich immer morgens junge Leute, die sich das Programm, unseres meistens, leider muss ich sagen, vom vorigen Abend anschauen, auf einem mobilen Endgerät. So. Also das ist die Situation, auf die wir uns einstellen müssen, das ist auch die Situation, auf die wir uns einstellen wollen. Faktisch bleibt das Zentrum unseres Geschäfts natürlich das Fernsehen, ich nenne das jetzt mal so, auf Englisch würde ich sagen, for want of a better word, weil das Wort Bewegtbild finde ich eigentlich ganz scheußlich. Wir müssen uns überlegen, wie können wir das anders weiterverbreiten und vor allen Dingen, wie können wir diesen unglaublichen Hebel, den wir über das Medium Fernsehen haben, nutzen, um digitale Angebote groß zu machen. Und das kann in alle Richtungen funktionieren. Wir hatten gestern Quartalszahlen, insofern möchte ich jetzt nicht nochmal runterbeten, wie toll wir sind, das können Sie heute in der Zeitung nachlesen, aber nur ein Beispiel. RTL macht das auf ihre Weise auch, aber bei uns ist es beispielsweise so, wir sind mittlerweile der größte Partner der deutschen Musikindustrie. 60% aller Top 20 Hits, die sie in Deutschland haben, sind das, weil ProSiebenSat.1 sie auf irgendeine Weise gepusht, promoted, auf Facebook geschoben oder sonst irgendwas damit gemacht hat. Und das ist das Geschäftsmodell, an das wir glauben. Wir brauchen das Fernsehen ist die Basis unseres Geschäfts. Wir brauchen die großen Reichweiten. Übrigens an dieser Stelle, das können wir jetzt wirklich nicht diskutieren, aber ich sage es trotzdem, ich bin immer sehr verärgert, wenn ich in irgendeiner Weise negative Äußerungen höre zum Thema Werbung. Nicht unseretwegen, weil eine Ablehnung von Werbung grundsätzlich eine wirtschaftsfeindliche Haltung ist, die ich insbesondere aus dem Munde von Politikern nur sehr ungern höre. Klammer zu. Wir müssen einfach unser Medium nutzen, um digitale Angebote groß zu machen, egal ob sie musikalisch sind oder im Online-Bereich oder im mobilen Bereich. Und um das machen zu können, dazu kommt Herr Kammann gleich, das weiß ich, brauchen wir eine Regulierung, die uns das ermöglicht. Aber nochmal ganz klar, ja, Fernsehen hat eine Zukunft und vor allen Dingen ist Fernsehen die Basis unserer Zukunft. Und das gilt, glaube ich, für uns alle.
Herr Schmidt, die Frage an Sie. Wie ist das mit der Basis der Zukunft? Kann man das denn überhaupt noch als Fernsehen bezeichnen, wenn es doch vielleicht um Inhalte geht, die nicht mehr unbedingt in der komponierten Form empfangen werden, sondern die man sich Punkt für Punkt zu jeder Zeit auf jedem Gerät ansieht, anhört, in welcher Form auch immer. Es gibt ja viele Aggregatzustände. Und wie wird das bei RTL strategisch eingeplant?
Man ist ja hier recht flott wieder dran. Ich möchte gerne noch einen Satz zum Thema dieser Kanaldiskussion machen. Ich hatte mir ja vorgenommen, mir eine Tüte Popcorn zu nehmen und den anderen dabei zuzuhören. Aber also eins muss ich doch noch loswerden. Also machen Sie doch, was Sie wollen, aber Sie müssten sich mal zuhören. Also Sie erzählen, dass Sie die Akzeptanz zum Thema öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Auge haben und dass Sie kostenbewusst agieren müssen. Und dann höre ich, warum man im Prinzip kaum was verändern kann. Die Situation ist doch, Sie kriegen doch draußen niemanden mehr vermittelt, warum Sie inzwischen diese Flut von Kanälen, und ich will Ihnen das erklären, Herr Bellot, was ich meinte, wissen Sie, Sie haben Tagesschau 24, ZDF Info und Phoenix. Sie haben Arte, Dreisat, ZDF Kultur und eins Festival, das sind alles Dinge, also es ist mir inzwischen schon fast egal, aber Sie sollten aus eigenem Interesse sich doch nochmal überlegen, aber ich bin auch irgendwie schon wieder am anderen Thema. Gut, das hatten Sie mich gar nicht gefragt und ich will mich auch gar nicht aufregen. Sie hatten mich gefragt, ob man das noch Fernsehen nennen kann. Ja, Herr Kammann, das ist mir egal, wie Sie das nennen, aber das ist ja Fernsehen. Also Sie sehen fern, also das ist ein Vorgang. Das, was man sozusagen auseinanderhalten muss, ist, es gibt den terminologischen Begriff Rundfunk. Der hängt sich tatsächlich an Kriterien wie Linearität und Programmschema auf. Ob der Rundfunk sozusagen auf immer und ewig ein haltbarer Begriff ist und ob der das trifft, was die Leute tatsächlich tun und was wir tun, das kann man mit einem Fragezeichen versehen. Das ist aber aus unternehmerischer Sicht jetzt zunächst nicht so relevant. Relevant ist, wir, die Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen, die Kollegen von ProSieben Sat.1, machen Fernsehen. Und Fernsehen ist sozusagen alles, was Sie sehen. Und das ist egal, ob Sie das linear oder nonlinear, ob Sie das auf Abruf, mobil oder sonst wie sehen. Also insofern ist diese Diskussion, ob es das Fernsehen eigentlich noch gibt, und da kann ich dem Kollegen Geist nur zustimmen, die führt zu nichts. Natürlich gibt es das. Sozusagen die Form, wie man es tut, ändert sich. Aber es ändert auch nichts daran, dass wenn Sie, also ich hatte kürzlich eine Unterhaltung mit einem Jungen eines Nachbarn, der mir erzählte, er würde gar nicht Fernsehen. Dann habe ich gesagt, ja, was machst du denn? Und dann sagt er, er ist im Netz. Und dann meinte ich, ja, was machst du da im Netz? Und dann sagt er, ja, da gucke ich Videos. Und dann meinte ich, was guckst du denn da für Videos? Und dann kann ich nur sagen, die kannte ich alle. Die strahlen wir oder ProSieben oder sonst wer von uns aus. Also der guckt am Ende fern, der nennt das nur nicht ferngucken. Das kann ja sein, dass er das anders nennt, aber das ist sozusagen am Ende derselbe Vorgang. Und deswegen auf die Frage kommt, wie preist man das strategisch ein? Die Frage ist, glaube ich, am Ende erschreckend simpel zu beantworten. Wir können professionellen Bewegtbildinhalt.
Gut, professioneller Bewegtbildinhalt. Herr Bellot, Sie werden das vielleicht ergänzen.
Ja,
vielleicht
ich liebe es, mit zum Herrn Schmidt zu diskutieren. Ja. Also Sie haben dann gesagt, wir müssten das begrenzen und so weiter. Ja. Aber Herr Schmidt, Sie sind da auch erfolgsorientiert. Wenn die Digitalangebote, die wir behalten wollen, beide 1% bei den Jüngeren mittlerweile erreicht haben, nach relativ kurzer Zeit, und sich sehr abgrenzen von anderen Angeboten, werden Sie doch verstehen, dass ich die gerne weiterhaben möchte. Und zwar im Sinne des Programms, was Sie uns vorwerfen können hier oben. Wir reden die ganze Zeit über Budgets und anderes. Es geht ja letztendlich auch darum, Kreativität zu ermöglichen, dass Programme besser werden. Und das ZDF-Programm wird besser durch diese beiden Angebote. Es wird besser und ich werde dafür kämpfen, dass das dabei bleibt. Und dass ich glaube, dass ich die beiden Vertreter der Bundesländer auch noch überzeugen kann von dem ZDF-Modell. Wir sind bereit zu sparen. Wir haben einen Kanal angeboten. Über Neues reden wir in Ruhe nach dem nötigen Verfahren. Aber Neo und Info mit 1% bei den unter 50-Jährigen ist ein Faktor im Markt und darauf sind wir sehr stolz und das würde ich gerne weitermachen.
Ja. Emma, darf ich vielleicht das auch noch mal ein bisschen mit zusammenbinden? Mich würde dieses schon interessieren mit dem Fernsehen, ob man das so einfach abtun kann. Ob Rezeption an verschiedenen Geräten zu verschiedenen Bedingungen tatsächlich nichts an der Qualität ändert. Sie haben vor kurzem einen tollen Erfolg gehabt mit einem Dokumentationsfilm über Amazon und fast genauso viele Zuschauer wie am Fernsehschirm, dem klassischen waren, haben hinterher angeklickt. Ist das nicht, das würde doch beispielsweise die Quotenlogik, die man sonst auch hat, total verändern und damit wird doch, glaube ich, schon ein anderes Modell zumindest evoziert. Also ich wäre dankbar, wenn Sie mal sagen, ist das einfach so abzulegen oder hat da doch eine sehr viel tiefgreifendere Änderung stattgefunden?
Also ich bin eigentlich auf der Seite meiner Vorredner. Fernsehen ist hier und heute absolut das Leitmedium. Wir haben 95% der Nutzung, ist ganz normales stationäres Fernsehen. Was etwas fehlt, was wir ja auch daran arbeiten, wir, dass wir Mediatheken und Ähnliches in die Messung mit aufnehmen. Nur Sie haben jetzt natürlich ein Beispiel genannt, das ein extrem erfolgreiches Beispiel war. Aber das ist wirklich noch nicht das Beispiel, das für alles steht, sondern das eher nach unseren eigenen Messungen ist das noch ein Ausnahmefall. Das wird wachsen, das glaube ich auch. Deshalb müssen wir uns gemeinsam darauf einstellen. Nur was heißt es denn für das, was wir tun? Das heißt, wir müssen nach wie vor starke, qualitativ gute Inhalte bieten und die neuen Verbreitungsformen bieten uns neue Verbreitungschancen. Das ist doch hervorragend. Besser kann es doch nicht sein, dass eine Sendung, die ich jetzt linear für das lineare Fernsehen erst ausstrahle, die Sie genannt haben, und dann wird die, weil die gut ist, weil ein Thema sozusagen gesetzt ist, dann im Netz weiterverbreitet, optimal. Aber die Sendung muss deshalb gar nicht anders gemacht werden, sondern genau diese fürs Fernsehen produzierte Sendung funktioniert in dem Fall auch im Netz. Und zu Herrn Bellut muss ich nur einmal sagen, ich wollte ja nicht hier öffentlich dieses, weil wir werden ja miteinander reden. Natürlich gibt es einen Erfolg bei ZDF Neo, ist ja auch, weiß man ja, einmal ZDF Neo hat dreimal sozusagen hat so viel Geld wie die drei AD-Digitalkanäle zusammen. Geld schießt keine Tore, aber mit Geld kann man schon mehr Programm machen und so. Das ist so. Und ich glaube, dass die Programme noch ein Stück, das schließt sich doch gar nicht aus, Herr Dr. Bellut, dass die Programme auch ein Stück stärker werden könnten. Auch ZDF Neo hat Optimierungsmöglichkeiten. Und wenn man sich ein Best-of der beiden vorstellen würde, könnte das gut sein, ohne dass sie ihre Werkstatt verlieren. Aber wir haben ja gesagt, wir werden darüber reden.
Nein,
wir
bestehen auch nicht auf allem. Ich brauche keinen Tatort bei Neo.
Es gibt ganz
ein paar mehr kreative, für junge Leute interessante Formate.
Ja, eins weiter
gibt's da. Aber wir haben keinen Bedarf, Tatorte, die ohnehin schon in den dritten Programmen gespielt werden, dort noch zu ergänzen. Warum?
Die Tatorte meinen wir auch nicht. Genauso Inspektor Barnaby könnte ein bisschen weniger sein. Also da könnte man eins weiter senden. Also, ja, es ist.
Wir stellen uns interessante Diskussionen vor, sei es auf dem Lerchenberg oder am Roten Baumchaussee. Frau Wieder, es gibt ja noch so ein Phänomen, das immer mal wieder auftaucht und verschwindet, wie Loch Ness ein bisschen Germany's Gold. War ja auch eine andere Form dann von Fernsehen, Abruffernsehen, möglicherweise gegen Bezahlung. Ist das noch lebendig oder ist das wieder gerade verschwunden, das Phänomen?
Also so richtig lebendig war es ja noch nie. Es ist ja noch in den Händen des Kartellamtes, das Projekt. Der Hintergrund ist ja klar. Also wir sind in dem Telemedienbereich, im Auftragsbereich begrenzt. Das heißt, wir haben das seltsame Phänomen in Deutschland, dass wir nach bestimmten Zeitpunkten unsere Online-Angebote, unsere Telemedienangebote wieder rausnehmen müssen aus dem Netz, weil der Gesetzgeber uns das so vorgegeben hat. Ob das sozusagen die richtige Weichenstellung in die Zukunft ist, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen setzen. Aber sie ist im Moment vom Gesetzgeber so vorgegeben. Und deswegen war in der Tat die Frage, wie kann ich dann, wenn ich es denn da rausnehmen muss, wie kann ich kommerziell die Dinge nutzen? Da ist das Kartellamt dabei, diese Plattform zu prüfen. Die privaten Veranstalter hatten ja nicht viel Glück beim Kartellamt. Bei uns gibt es auch Bedenken bei den Vorhaben mit den Produzenten gemeinsam. Und wir werden mal schauen, welche Plattform entsteht. Ich glaube, wir brauchen eine große Plattform, wie sie denn auch immer konfiguriert sein wird. Wir sehen es ja im Ausland, welche Riesenplattformen mit welcher Finanzkraft dort auch entstehen. Und wenn man in dem Bereich wirklich tatsächlich wahrgenommen werden will und auch vermarktbar das Ganze macht, dann braucht man große Plattformen. Und deswegen sind wir sehr gespannt, wie der Weg des Kartellamts zum Schluss bei diesem Thema aussehen wird.
Okay, belassen wir es dabei und spielen das nochmal zurück an die Politik, aber in etwas anderer Form. Angesprochen war auch die Verweildauer. Das war ja mal ein richtiges politisches Ergebnis eines Handels mit Brüssel. Frau Walzmann, nichts, glaube ich, regt viele Leute so auf, als dass sie bestimmte Dinge nach 7 Tagen nicht mehr im Netz finden können. Alle finden das eigentlich sinnlos, kontraproduktiv. Gibt es Aussichten, dass sich das ändert? Es gab ja mal einen Kuhhandel, der vorgeschlagen wurde, Jugendkanal gegen Aufhebung der Verweildauer, bestimmte Dinge. Also wie sehen Sie das? Ist das auch bei Ihnen eine virulente Diskussion oder sagen wir, jetzt ist es mal so und dann bleibt es so?
Ja, also gegen Kuhhandel habe ich erst mal was, nichts gegen Kühe, aber das sollte man nicht immer abgleichen mit irgendwelchen Geschäften, sondern man sollte vernünftig die Dinge abschichten. Und genau bei der Frage der Verweildauer ist etwas in Bewegung und ich glaube, das ist ein Punkt, dass man über Verwertungsplattformen, Dauern etc. Ins Gespräch kommt, auch die Politik das im Gespräch hat und ich denke mal, dass wir da auch bald vielleicht andere Ergebnisse haben werden. Mhm.
Herr Beermann, regt es Sie auch als Nutzer auf, dass Sie da begrenzt sind in Ihrem Zugriff?
Also kann man als Nutzer, sitze ich ja nicht hier, sondern als Chef der Staatskanzlei.
Insofern, Sie sehen insofern, gar nicht fern.
Insofern Ach Herr Gott, ich meine, das ist eine müßige Frage, Herr Kammern. Dass man natürlich ein immer breiteres Angebot haben möchte, dass Neo ein guter Kanal ist, dass man möglichst 70 Tage alle Filme dieser Welt auf einer Plattform abrufen kann, das mit Verlaub ist eine Banalität. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist doch ein ganz anderer. Der Punkt ist doch der, es gab vorhin ein kurzes Intermezzo über Marc-Jan Eulmann und die Frage der öffentlich-rechtlichen Zeitung. Da sagen alle, um Gottes Willen, und das darf mit Content nicht gemacht werden, darf damit nichts zu tun haben, aber was da passiert, ist ganz gefährlich. Jetzt überlegen wir mal die Entwicklung, die wir gerade diskutieren, konsequent weiter. Dann sind wir nämlich auf einmal im Netz und sind auf einmal bei Inhalten, die öffentlich-rechtlich produziert werden, die nicht mehr linear gestreamt werden, die immer wieder abgerufen werden können. Das fordern Sie, Herr Kammern. Ja, und wenn ich mir dann überlege, dass es Kommunikationstheoretiker gibt, die sagen, also die Schrift wird sowieso überbewertet, wir werden künftig sehr viel mehr über Bilder kommunizieren. Und dass von der anderen Seite, die lassen wir gerne außen vor, die Zeitungsverleger und die Zeitungsmacher, dann auch auf einmal Bilder kommen, was sie dürfen, dann führen wir eine ganz andere Diskussion. Und diese Diskussion, glaube ich, müssen wir führen. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal darüber unterhalten, anhand der Rasanz der Entwicklung, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, und ich benutze bewusst das Wort Rundfunk, denn da hat Herr Marmor ja recht, das ist ja immer noch das Leitmedium, ist ja nicht so, dass es morgen weg ist, wie das aussehen kann und wie es auch eine Entwicklungsgarantie hat. Und da müssen wir da noch mal ran. Und ich glaube, das hat nichts mit Verweildauern zu tun. Das, worüber wir uns auch Gedanken machen müssen, also wir nur als Staat, dass wir den Rahmen dazu setzen, aber wo ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch gefordert sind, das ist das, was Herr Bellut vorhin ansprach, das ist die Frage der Kreativität. Also ich kann das verstehen, dass man ganz gerne eine Farm-League hätte, wo ich die jungen Spieler mal ausprobiere, um sie dann also entsprechend anschließend in der Profimannschaft einzusetzen. Das System hat sich beim amerikanischen Basketball durchgesetzt. Ob das die einzige Möglichkeit ist, Kreativität nach vorne zu bringen, da bin ich mir nicht sicher. Ist es nicht auch Aufgabe öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, öffentlich-rechtlichen Fernsehens, mal einen jungen Produzenten, den keiner kennt, oder einen Produzenten, der ansonsten nicht so weit verbreitet ist, mal zu sagen, ach, wir bringen das mal im Hauptprogramm. Auch durchaus mal mit Diskussionen. Oder gibt es nicht auch ab und an mal eine Behördenmentalität, dass man sagt, ich nehme lieber die Filmproduktion XY, denn die ist groß und die macht immer gute Sachen und das kann ich gut vertreten. Und wenn es dann schief geht, bin ich es nicht gewesen, denn die haben ja einen guten Track Record. Ja. Also da möchte ich sagen, verstehen Sie, das sind so Dinge, das muss dann innerhalb der Sender, da ist irgendwann Politik auch am Ende, das muss da generiert werden. Das heißt, das, worauf es zukünftig noch mehr ankommen wird, das ist die Frage der Qualität, sowohl von Geschichten erzählen, der Kreativität, der Innovationsfähigkeit und Freudigkeit, denn das wollen die Leute hören. Sie wollen schöne Geschichten sehen und hören. Das ist die Frage, wie man guten Journalismus macht, wo die Öffentlich-Rechtlichen unerreicht sind, wo die Leute sagen, tatsächlich, so ist die Welt, so sehe ich sie auch und das ist das, was, wie ich mir auch die Welt vorstelle. Und das alles eben in einer Gesellschaftsform oder in einem gesellschaftlichen Dialog eingebettet, wo jeder seinen Platz hat.
Herr Mehr, vielen Dank. Das möchte ich aber noch ein bisschen zurückstellen. Ich möchte jetzt noch mal bei dem Komplex Regulierung bleiben. Herr Brautmeier, ein geflügeltes Wort auf diesen Podien seit Jahren war immer der Vorwurf, jeder bewacht die falsche Tür. Meine Frage, Sie haben ja auch immer gesagt, wir brauchen einen ganz neuen großen Wurf. Konvergenz in den Medien erfordert eine Konvergenz in der Regulierung, große Herausforderungen. Sind wir vielleicht an einem Raum, wo es überhaupt gar keine Türen mehr gibt, der vielleicht ein Raum ist, der sich ganz neu definiert, virtuell, wie auch immer? Also wie stellen Sie sich vor, an welchen Stellen müssen wir anfangen, Konvergenz auf der Macherseite zu übersetzen in eine Konvergenz der Regulierung, wenn es sie denn noch mit fixen Punkten gibt?
Also vorweg, mich stört an dieser Debatte, wenn wir über diesen Punkt reden, dass immer direkt Konvergenz, wenn wir über inhaltliche Punkte sprechen, übersetzt wird in Konvergenz der Strukturen, also in Aufsichtsstrukturen etc. Das ist eine Frage, die müssen wir am Ende des Tages entscheiden, wenn wir über das entschieden haben oder diskutiert haben, was wir inhaltlich überhaupt wollen. Und da sage ich, klar, wir brauchen neue inhaltliche Regelungen. Keiner sagt, wir brauchen keine Regulierung. Das höre ich von keinem. Höre ich auch nicht von Internetanbietern, Inhalteanbietern im Internet. Wir brauchen Spielregeln, wir brauchen Strukturen, wir brauchen Regulierung, wir brauchen Leitlinien. Da muss man sich darüber unterhalten, was muss der Staat vorgeben, was kann man national vorgeben, was muss man international regeln. Wir brauchen eine neue Medienordnung. Wir sagen mittlerweile, als Medienanstalten, wir brauchen eine digitale Medienordnung, um die Dinge, die sich mittlerweile so rasant entwickelt haben, damit abgreifen zu können. Aber nochmal, wir brauchen Regulierung, ohne geht es nicht. Und wir müssen uns über Abstufung unterhalten. Ich bin auch keiner, der von Level Playing Field spricht. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich spreche eher von Fair Regulation, das tut Tobias Schmidt auch. Wir reden also über abgestufte Regulierung. Wir müssen das, was wirklich Rundfunk ist, da komme ich zu dem Thema von eben, natürlich anders behandeln als das, was nicht Rundfunk ist. Wir müssen über Massenattraktivität, über Breitenwirkung, ich sage immer über ABS-Testkriterien sprechen, also Aktualität, Breitenwirkung, Suggestivkraft. Diesen Test müssen wir an das anlegen, was wir regulieren wollen. Und dann haben wir sehr schnell einen Kern, den wir anders regulieren, tiefer regulieren, als die Dinge, die kein Rundfunk sind, die irgendwo in Richtung E-Commerce oder ich weiß auch, weiß nicht was auch immer gehen. Also ich will da ein konkretes Beispiel nehmen. Es hat kurzzeitig jetzt mal vor Ostern und über die Osterferien eine Aufregung gegeben über Google Hangout und Frau Merkel. Und die Frage war, was sie da macht, mit 8 Leutchen im Internet zu diskutieren, so wie Blogger es regelmäßig mittlerweile auch tun, ist da schon Rundfunk oder keiner? Und ich habe an der Stelle gesagt, erstens, als Staat dürfte sie sowieso nicht, das kann kein Rundfunk sein, was sie da macht. Aber zweitens, wenn man mal hinguckt, ist das kein Rundfunk. Ich habe in einem Interview des Deutschlandradios gesagt, wenn ich einen Elefanten sehe, dann weiß ich, es ist ein Elefant. Und als ich diese Google-Hangout-Veranstaltung von Frau Merkel gesehen habe, es war kein Rundfunk. Das wusste ich, als ich es gesehen habe, abgesehen davon, dass es auch kein Elefant war. Aber egal. Also wir müssen darüber reden, wo müssen wir überhaupt eingreifen in Zukunft, für was brauchen wir Spielregeln. Und diese müssen in der Tat klar definiert werden, damit die, die das Kerngeschäft machen, Fernsehen, damit komme ich zum Ende, oder Rundfunk, damit die auch ihr Kerngeschäft machen können und nicht von aus dem Ausland agierenden großen Konzernen, meistens aus Cupertino oder Kalifornien, in Gefahr gebracht werden. Das ist ja auch, vielleicht wirklich noch der letzte Satz, schon ein Thema gewesen. Und da hat mich damals gewundert, dass das nicht öffentlich breiter diskutiert worden ist, als das Kartellamt diese Plattform, gemeinsame Plattform der privaten Sender untersagt hat, um eine Art Videothek, eine gemeinsame offene Videothek für alle zu machen. Da habe ich damals mir erlaubt zu kommentieren, das freut nur die Jungs aus Kalifornien. Aber das ist für unser System keine gute Entwicklung und keine gute Entscheidung gewesen. Also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, das sind alles Punkte, über die müssen wir diskutieren. Aber auch da glaube ich, wir sind auf gutem Weg. Und auch Brüssel ist da auf dem Weg, das zu diskutieren. Stichwort Connected TV.
Ich würde gleich fragen. Ich würde es erstmal an Herrn Geist weitergeben. Herr Geist, weil ja auch aus Ihrem Konzern die Forderung kam, es müsste eine neue Medienordnung für eine digitale Welt geben. Nun hat der Chef der Bayerischen Staatsanstalt, Thomas Kreuzer, vor kurzem gesagt, eine Differenzierung, wie sie vielleicht bei Herrn Brautmann doch noch durchzuhören ist, wäre völlig überholt. Auch der Unterschied zwischen linear und nicht linear sei nicht mehr gegeben. Das kann man nicht mehr berücksichtigen. Und insofern hat er gesagt, wir brauchen eine Behörde für die gesamte Regulierung, vielleicht ein bisschen Modell Ofcom in Großbritannien. Ist das ein Modell, das in die Richtung geht, die auch in Ihrem Konzern diskutiert wird? Sie setzen natürlich im Grunde voraus Auflösung des föderalen Mechanismus und im Grunde ja doch eine sozusagen Gemeinsamkeit, die Kompetenzverschiebung zwischen Bund und Ländern betrifft, beispielsweise was Telemedien betrifft und Rundfunk. Das war ja eine Differenzierung.
Darf ich eben dazwischen schmeißen? Jetzt reden wir doch über Strukturen, bevor wir über Inhalte reden.
Ganz kurz, aber vielleicht als Replik dann auf Herrn Geist, Herr Brautmann.
Da kommt bestimmt Kritik. Ich habe ja gelernt, dass wenn man über die Strukturen und die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern spricht, sofort neutral formuliert, sich auf Glatteis begibt. Das Schöne ist, ich bin nicht vom medienpolitischen Fach, ich komme eher von der Unternehmensseite. Meine medienpolitischen Kollegen sitzen da im Publikum und haben wahrscheinlich gleich Schweißausbrüche. Sagen wir es mal so, natürlich hat Herr Kreuzer nicht in allen Punkten, aber in diesem Punkt natürlich recht. Ich möchte einen Satz vorwegschieben zum Thema Regulierung und da, wir können uns dann eigentlich streiten bis zum Ende der Veranstaltung. Ich finde es schön, dass Sie sich als Historiker geoutet haben. Ich finde es aber eigentlich bedauerlich, dass offensichtlich auch die deutsche Medienregulierung eher sich im historischen Modus befindet und nicht im zukunftsweisenden Modus. Jetzt möchte ich mal hier an dieser Stelle eine Frage stellen. Es geht ja schon los mit der Frage, was ist überhaupt Rundfunk? Da habe ich das Gefühl, da haben wir möglicherweise unterschiedliche Definitionen. Wenn ich mich hier so umschaue, was glauben Sie denn, was wahrscheinlich das wichtigste meinungsbildende Medium, und ich sage das bewusst so, in Deutschland ist?
Tagesschau.
Nein.
Natürlich.
Es ist Google. Nein, schauen Sie, jeder von uns, der sich über irgendetwas informiert, informiert sich in der Regel über Google. Das heißt, wenn ich in der Tagesschau irgendwas höre, hin und wieder kommt vor, dass man das vielleicht nicht versteht oder wenn man das bei uns sieht, wo informieren Sie sich? Sie informieren sich über Google. Da haben wir einen Gatekeeper, der den Zugang zur Information kanalisiert. Das ist einfach so. Und wir wissen nicht, wie das passiert. Wenn ich Lutz Marmor google, bekomme ich wahrscheinlich ein anderes Ergebnis als Herr Brautmeier. Wir wissen aber nicht, warum das so ist. Und wir wissen auch nicht, wie das gesteuert wird. Wir wissen das aber alle, dass es die Kollegen 3 Klicks kostet. Ich habe neulich das Beispiel gebracht, weil ich ja ein bayerischer Staatsbürger bin. Es kostet Google relativ wenig Aufwand, dafür zu sorgen, wenn ich Herr Horst Seehofer google, dass ich dann nicht mehr den Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden finde, sondern nur noch die Landschaftsgärtnerei Seehofer in Augsburg in der Kopernikusstraße 79. Ich meine, das ist kein großer Aufwand. Das möchte ich mal vorweg schicken. Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir uns bewegen. Und vor diesem Hintergrund ist ein großer Teil der regulatorischen Diskussion, die wir führen, alle hier auf dem Podium und viele von Ihnen wissen wahrscheinlich auch, was gestern in der CAQ war, also von einer Absurdität, die kaum noch zu überbieten ist. Wir regulieren in einem winzig kleinen Karo irgendwelche Dinge, von denen ich sagen muss, sorry, da habe ich vielleicht irgendwie einen etwas größeren Blickwinkel, die im Vergleich zu dem, was uns um uns herum passieren, einfach irrelevant sind oder ewig gestrig oder einfach den heutigen Strukturen überhaupt nicht mehr angemessen. Und insofern ist es natürlich völlig klar, dass wir eine Medienregulierung brauchen, der Terminus Level Playing Field kommt von uns, wo wir alle auf dem gleichen Spielfeld spielen, möglichst bitte auch auf der gleichen Ebene. Und ich glaube, das ist auch nicht Hexenwerk. Die Ofcom im Vereinigten Königreich ist ein sehr gutes Beispiel. Es gibt auch andere europäische Länder, die funktionierende, übrigens auch andere europäische Länder, die föderale Staaten sind, die funktionierende Medienaufsichtssysteme haben. Und was mich an der deutschen Medienregulierung so wahnsinnig stört, ist dieses unglaublich provinzielle Denken und immer der Fokus nur auf sich selbst und wie kann ich meine eigenen Interessen möglichst schützen. Ich möchte Ihnen sagen, ich bin von Haus aus eigentlich Jurist und einer meiner wichtigen Lehrer war Peter Häberle. Das war der, bei dem Karl Theodor zu Gutenberg seine Promotion nicht geschrieben hat. Unabhängig davon ist es sicherlich einer der bedeutendsten deutschen Verfassungslehrer immer noch. Und der hat eigentlich immer nach zwei Maßstäben oder zwei wichtige Dinge gesagt. Das eine ist die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten. Was er damit meint ist, wenn wir Rechtsgrundsätze auslegen oder wenn wir gar neue Dinge schaffen, dann müssen wir alle, die daran beteiligt sind, involvieren und ein Modell finden, das für alle dann auch gangbar ist. Und das zweite ist schlicht und ergreifend die Rechtsvergleichung als 5. Auslegungsgrundsatz. Und Entschuldigung, wir leben in einer europäischen Föderation, auch wenn das momentan manchen vielleicht nicht unbedingt gefällt. Aber es muss doch möglich sein, sich von den anderen auch mal die Sachen abzugucken, die gut sind und nicht immer nur auf der eigenen kleinen Karotischdecke irgendwelche Kästchen zu malen, die einfach an der Wirklichkeit, auch an der historischen Wirklichkeit komplett vorbeigehen. Ja. Sorry, ich bin jetzt gerade schlecht gelaunt.
Herr Brautmeier, also Sie kommen gleich dann natürlich mit der europäischen Komponente, weil Sie ja auch stellvertretender Vorsitzender der Regulierungsbehörden sind, einer Plattform. So. Aber erst würde ich gerne noch mal Tobias Schmidt dazu hören. Sagt er auch, kleines Karo, viel zu kleines Karo und muss man diese alten Grenzen dann zu Fall bringen, um zu einer vernünftigen, neuen und offenen Regulierung zu kommen, die möglicherweise ja sogar dieses Google-Problem, das Herr Geist genannt hat, in irgendeiner Form in den Griff bekommen könnte?
Ja, also, ich würde sagen, 20 Minuten vor Ende nähern wir uns dem eigentlichen Thema.
Ja, Sie dürfen 3 Minuten.
Der Sachverhalt ist so, wie ihn Julian Geist beschrieben hat, oder um Ihr Bild aufzunehmen, es wird ja noch eine Tür bewacht, aber da drumherum ist keine Mauer mehr. Also das ist in der Tat, wir sind in einer jedenfalls in Teilen absurden Situation und das ist heute schon zweimal an anderer Stelle angesprochen worden und das muss man verstehen, dass das am Ende alles auf das gleiche Ergebnis zuläuft. Nämlich wir hatten das Thema, was ist eigentlich die Strategie im Bewegtbild und wir hatten das Thema, was eigentlich mit Germany's Gold und Amazonas. Letztlich läuft das alles auf den gleichen Punkt zu, nämlich unser Regulierungssystem und die Marktbetrachtung auch des Bundeskartellamtes, der Landesmedienanstalten, das Prozedere der CAQ, all diese Dinge gehen davon aus, von der noch vor 3-4 Jahren richtigen Annahme aus, dass man Mediengattungen granular betrachten kann. Also es gibt die Mediengattung Rundfunk und dann gibt es Print und dann gibt es Online und so weiter. So, das ist vorbei. Es geht nicht mehr. Wir können Mediengattungen nicht mehr granular betrachten. Das können wir jetzt gerne noch theoretisch versuchen, eine Weile aufrechtzuerhalten. Und möglicherweise funktioniert es auch heute noch, aber morgen funktioniert es eben nicht mehr. Und dass das nicht mehr funktioniert, ist das eigentliche Problem. Gucken Sie sich an, woran scheitern Projekte wie Germany's Gold und Amazonas, wo einem jeder auf der Straße sagt, natürlich machen diese Projekte Sinn und natürlich brauchen wir sie. Sie scheitern daran, dass das Bundeskartellamt eine Marktbetrachtung vornimmt, bei der das Bundeskartellamt annimmt, es gäbe den isolierbaren Fernsehmarkt. Es gibt keinen isolierbaren Fernsehmarkt mehr. Sie können ja mal da draußen fragen, ob irgendjemand ein Bild ansieht, ob das linear oder nicht linear war. Das funktioniert nicht mehr. So, nehmen Sie das zweite Beispiel. Nehmen Sie Werbevorschriften, auch ein klassisches Beispiel. Werbevorschriften für linearen Rundfunk, da werden Minuten gezählt, da wird vorgegeben, wann man welchen Werbespot wie machen kann, das wird alles durchgezählt. Jetzt nehmen Sie ein hybrides Fernsehgerät, schalten es an und während Sie das Fernsehsignal sehen, drücken Sie ein Widget auf, das Widget fährt sich hoch und das ist ein Online-Angebot. Dieses Online-Angebot ist kein Rundfunk. Das heißt, Sie haben auf demselben Bildschirm links eine Nachrichtensendung, natürlich nicht durch Werbung unterbrochen, das ist ja gesetzlich verboten, und rechts haben Sie einen Online-Anbieter und dieser Online-Anbieter schaltet Werbung. Und warum verdient er mit dieser Werbung Geld? Richtig, weil der Fernsehveranstalter vorher die Nachrichtensendung produziert hat und sie bezahlt. Das heißt also, der Rundfunkveranstalter mit einem linearen Signal kann den von ihm erzeugten Wert nicht rekapitalisieren. Der Online-Anbieter kann sich draufsetzen. Warum kann er das? Weil wir davon ausgehen, dass wir diese Mediengattung getrennt voneinander regulieren können. Das können wir nicht mehr. Wir können das versuchen, theoretisch durchzuhalten, aber das trifft doch den Kern überhaupt nicht mehr. Wofür gibt es die Regulierung? Das ist heute sozusagen der Punkt, auf den man ja zurückkommen muss. Was ist der Sinn der Regulierung? Der Sinn der Regulierung ist, bestimmte Schutzgüter zu schützen, wie zum Beispiel Verbraucherschutz, Schutz der Jugend, Schutz der Menschenwürde, Schutz der Meinungsvielfalt und so weiter. Das können Sie doch nicht mehr im Ernst glauben, dass Sie das auf den linearen Rundfunk beschränken können. Also werden Sie Lösungen finden müssen, bei denen man sich diese Schutzgüter daraufhin anguckt, ob sie in den unterschiedlichen Kategorien überhaupt noch zu erreichen sind und erreicht werden sollen. Und dann stellen Sie sich als zweites die Frage, mit welchen Mitteln erreiche ich sie? Und ganz am Ende kann ich mir dann die Frage stellen, und wer macht das? Aber diese Strukturfrage ist in der Tat der letzte Schritt.
Herr Schmidt, können Sie denn schon, was Sie als Lösungsziel angegeben haben, mit einem kleinen Instrumentarium von einer Minute skizzieren?
Na klar. Ich denke, ich hab's. Also,
Tobias, ich glaube, das waren schon 20 Minuten. Herr Brautmeier wird nervös neben mir und ich sitze direkt daneben.
Ja, ich gebe mir ein bisschen Mühe, aber du bist wegen RTL Nitro, bin ich dir noch einen schuldig. Deswegen musst du jetzt noch ein bisschen aushalten. Also, ich glaube, die Antwort auf diese Frage, das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, die Antwort darauf ist am Ende einfach. Nämlich, Sie haben vorhin schon die Stichworte angesprochen, Fair Regulation und Level Playing Field. Ich vermute, die Antwort ist ein sowohl als auch. Nehmen wir es ganz kurz, es geht relativ schnell. Gucken Sie sich zum Beispiel den Bereich Werbung an. Beim Bereich Werbung, Werbevorschriften, werden wir über kurz oder lang zum Level Playing Field kommen. Wohin denn auch sonst?
Können Sie das nochmal für uns übersetzen, Herr Schmidt?
Das heißt, dass für unterschiedliche Mediengattungen dieselbe Regulierung gilt und es keinen Unterschied macht, ob Sie ein lineares oder nicht lineares Angebot machen. Das heißt, diese Vorstellung, dass man in einer Mediengattung...
Alles eins. Bitte? Alles eins.
Das wird im Bereich Werbung meiner Prognose nach alles eins. Wenn Sie zum Beispiel den Bereich Jugendschutz nehmen, wird es möglicherweise auch alles eins, aber auf einem höheren Niveau. Level Playing Field sagt ja noch nichts über die Regelungshöhe. Ich vermute, dass sich das bei der Werbung absenken wird und dass es bei Themen wie dem Jugend- und Datenschutz eher ansteigen wird. Und dann haben Sie bestimmte Bereiche, die übrig bleiben, die tatsächlich noch Spezifika haben, wie zum Beispiel Medienkonzentrationsrecht oder Plattform- und Zugangsregulierung. Und da werden Sie eine neue Definition statt der Linearität finden müssen und dann sagen können, es gibt bestimmte Angebote in der medialen Welt, die auch ordnungspolitisch sozusagen eine besondere Unterstützung bekommen, zum Beispiel bei Auffindbarkeit und Ähnlichem. Aber Sie müssen es auf die wenigen Felder konzentrieren, auf denen das tatsächlich noch gesellschaftspolitisch geboten ist. Und dann wird die Antwort sozusagen die Balance sein aus Level Playing Field auf der einen Seite für relativ viele Bereiche und diesem Prinzip der Fair Regulation, also sozusagen der ausbalancierten Regulierung für die Bereiche, die dann im Kern noch übrig bleiben.
Dürfen wir es dabei erstmal belassen und jetzt
gehen
wir das mal weiter an.
Wenn Sie sonst noch Fragen haben, ich bin ja noch da.
Gehen wir das mal weiter an die politischen Oberspielleiter, Frau Walzmann und Herrn Beermann. Sie hatten ja dieses schöne Vorhaben, ich wollte das daran anschließen, Herr Wortmeier. Das schöne Vorhaben, einen neuen Rundfunkstaatsvertrag vorzulegen, der möglicherweise 2014 in Kraft treten könnte, noch mit konzentrationsrechtlichen Punkten. Ist das angesichts dessen, was Herr Geist und Herr Schmidt ausgeführt haben, eher ein bisschen schon Makulatur? In welche Richtung kann es gehen? Vielleicht erst Frau Walzmann, dann Herr Beermann.
Ladies first heißt das immer. Ne?
Also, manchmal ein Nachteil.
Manchmal ein Nachteil, ja. Drück mich aber gar nicht drum herum. Den Zeitkorridor wollen wir ein bisschen korrigieren, weil letztendlich ist das nicht 2014 geplant, sondern 2015, sage ich mal, um es klar zu machen. Aber ich wollte vorhin was anderes sagen. Meine These ist, Regulierung da, wo nötig und nicht da, wo möglich. Erste entscheidende These. Das zweite, schon weit vorangegangen, unsere Schnellsprecher waren da auch gut, die haben die Punkte gebracht. Natürlich haben wir aus dem Internet inzwischen nicht nur Bewegtbildangebote, die massenhaft ihren Weg auf die Fernsehbildschirme finden, sondern eben auch die beliebigen anderen Online-Inhalte. Das ist Fakt. Wir haben bei den Smart-TV-Portalen eine ganz große Vielfalt, die da entsteht. Und da ist die Frage, was tut man jetzt und wie reagiert man drauf? Und ich sehe einen Punkt. Wir haben zunehmend ja auch offene Internetbrowser und wir haben auf der anderen Seite eben aber auch geschlossene Online-Portale. Und ich sage mal, da, wo Missbrauchsgefahren bestehen und da, wo die Frage der marktbeherrschenden Stellung eine Rolle spielt, ohne das auszuführen, da ist die Frage, da muss man das Fragezeichen setzen und sagen, und was tun wir da? Und wenn so Portale eben einen meist von Geräteherstellern auch bewachten Flaschenhals darstellen, was durchaus Missbrauchsmöglichkeiten darstellt, dann muss man schon mal an Regulierung denken. Aber wir haben ja auch schon Regulierungsbestimmungen in den Rundfunkstaatsvertraglichen Regelungen, die auf einem unteren Level sind. Und ich denke mal, da muss man ansetzen und da muss man die Frage stellen, ich gebe Ihnen auch recht, irgendjemand in der Runde hatte was zum Rundfunkbegriff vorhin gesagt. Eigentlich müsste man einen anderen Begriff dafür suchen. Natürlich, aber das Ei des Kolumbus ist da auch noch nicht gefunden. Und ich kann nur dringend davor warnen, dass man jetzt diese Frage auch noch aufmacht, bevor man überhaupt ein paar andere Fragen geklärt hat und sagen, also das bitte noch mal zurückstellen, bevor wir uns da in eine Diskussion hineinbegeben.
Gut. Ja, Herr Beermann, Rundfunk müssen wir nicht klären. Vielleicht können wir das als Aufgabe mitnehmen. Früher ging es ja um Drähte, an denen ein Signal entlang lief. Das ist ja alles passé. Herr Beermann, aber wie ist das, was in diesen Rundfunkstaatsvertrag hineingeschrieben werden könnte, was substanziell das aufnimmt, was Herr Geist und Herr Schmidt beschrieben haben?
Sie meinen also, wie schnell digital das Ei des Kolumbus zum gordischen Knoten werden kann. Dann ist die Lösung wieder leichter. Ich meine, das ist doch ganz klar. Natürlich haben wir da alle unsere Idealvorstellung. Und die Idealvorstellung der Privaten, das ist also eine Welt ohne Regionalfenster. Das ist eine Welt voller freier Werbung. Das ist Jugendschutz immer noch im Nachhinein. Und das möglichst 30 Jahre später. Das, ich kann es ja verstehen. Ich fange mal anders an. Also ich glaube, dass wir auch schon mit den bestehenden Staatsverträgen, wie Frau Walzmann es vorhin gesagt hat, an sich sehr viele zumindest Lösungsmechanismen anbieten und über sehr viele Topoi sprechen. Und das, was Marion Walzmann sagt, ist, glaube ich, auch richtig, dass wir einfach ordnungspolitisch schauen müssen, wo braucht es überhaupt Regulierung? Alles andere kommt dann später. Und da hat Tobias Schmidt, glaube ich, auch die richtigen Stichworte geliefert bei der Frage der Werbung. Das ist Verbraucherschutz. Ich meine, wenn ich davon ausgehe, und ich sehe das immer noch linear, also ich springe jetzt nicht beliebig zwischen Linearität und digital hin und her, denn linear ist noch das Leitmedium, da wollen wir uns nichts vormachen. Linear haben wir eine Verbraucherschutzfunktion, dass uns nicht die Zuschauer, die zum Bedauern aller anderen Marktbeteiligten auch Wähler sind und insofern sich bei uns aufregen, und das auch völlig zu Recht, weil wir den Rahmen dafür setzen müssen, wenn die also kommen und sagen, also das geht nicht, alle zwei Minuten eine Werbung zu machen, dann müssen wir da was machen. Das ist reiner Verbraucherschutz. Bei der Frage der Konzentration von Medienmacht, von Meinungsmacht, das ist, glaube ich, das viel schwierigere Problem, in einer Welt, die ja zunehmend auch was das Meinungsmachen können im digitalen Bereich sich sehr stark vervielfältigt. Trotzdem sind es Brands im öffentlich-rechtlichen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie die Tagesschau oder nehmen wir heute oder nehmen wir durchaus auch im privaten Bereich den Spiegel oder auch die sehr erfolgreiche Nachrichtensendung bei RTL, wo eine stärkere Meinungsmacht, Herr Braunmann hat es ja vorhin schon formuliert, in dem Bereich, wem vertraue ich, geregelt ist als anderswo. Und da müssen wir in der Tat sehr viel mehr aufpassen. Und da werden wir die anderen Medienbereiche auch mehr in den Blick nehmen müssen. Das heißt, da haben wir eine ganz andere Aufgabe, wo wir dann ganz zum Schluss mit der Frage der Inhalteregulierung überhaupt landen. Da müssen wir, glaube ich, auch einfach die technischen Fragen stellen, aber uns nochmal funktional damit beschäftigen, wo ich mir nicht immer ganz sicher bin, Also einmal die technische Frage, dass das Internet eben weltweit ist, bekanntermaßen. Also wir können nicht wie in China jetzt auf einmal Firewalls aufbauen und dafür sorgen, dass also noch bestimmte Dinge reinkommen. Also das halten wir, glaube ich, nicht durch. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob Google tatsächlich jetzt oder in Zukunft vom Markenbegriff her, ich sage mal, der Spiegel der Zukunft sein wird oder die Tagesschau der Zukunft, sondern ob das nicht eine andere Funktion ist, die natürlich auch meinungsbildend sein kann und deswegen berücksichtigt werden muss. Also kurz und gut, wir werden den nächsten Staatsvertrag so anlegen, dass wir das alles mal ins Visier nehmen, dass wir das alles in den Blick nehmen. Ich glaube auch, dass die meisten Lösungen schon andiskutiert sind. Und ich denke mal, Herr Weizmann hat es gut formuliert, da wo es nötig ist, müssen wir was machen, aber wirklich nur da, wo es nötig ist, nicht da, wo es möglich ist.
Gut, dann gebe ich jetzt mal die Frage weiter an Herrn Bortmann, die europäische Komponente. Gibt es woanders Modelle, die schon schlauer sind, die praktikabel erscheinen und die auch politisch durchsetzbar zu sein scheinen?
Die Frage hilft mir in der Tat. Ich hätte auch als Beispiel genannt, um diese Strukturdebatte mal irgendwie wegzukriegen, Strukturen, die es in anderen Ländern gibt, in England, in Italien, in Österreich. Klar haben die alles einheitliche Regulierer, aber haben die denn ein vielfältigeres Rundfunksystem? Italien? Danke. Frankreich? Danke. Großbritannien? Müsste ich auch so gucken, ob das so vielfältig ist wie unseres. Einheitliche Regulierung durch einen Regulierer, der Inhalteregulierung macht und Technikregulierung, Telekomregulierung ist nicht unbedingt das Mittel der Wahl. In anderen Ländern wird auch schon wieder diskutiert, ob das so die richtigen Schritte waren. Also wir können gerne ins Ausland gucken, ob diese Strukturen, die dort sind, besser sind oder besser zum Ziel führen. Aber auf Ihre Frage konkret, nein, sie sind nicht weiter als wir inhaltlich in diesen Diskussionen. Die diskutieren genauso über linear und nicht linear, dass das veraltet ist. Und sie diskutieren genauso, ob wir bei Video on Demand Werbebestimmungen, Jugendschutzbestimmungen anders behandeln müssen als bei dem normalen Rundfunk, bei dem linearen Rundfunk. Also da sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Deswegen komme ich ja zu dieser These, dass wir über die Strukturen bitte schön hinterher reden. Und wir gucken erstmal, was wir an Vielfalt haben. Und diese Vielfalt haben wir, da oute ich mich nochmal als Historiker, die haben wir aufgrund unseres Föderalismus. Ja. Und aus gutem Grund haben wir diesen Föderalismus. Den möchte ich auch gerne behalten. Mhm. Wenn in Rom irgendeiner erkältet ist, hustet ganz Italien. Aber wenn in Berlin einer erkältet ist, husten wir noch lange nicht in Köln oder München oder Hamburg. Also das möchte ich auch beibehalten. Gut. Also Strich drunter da. Und überhaupt, wir haben ja in Deutschland ein System, wo wir gemeinsam an diesen Dingen haben. Wir haben Arbeiten. Wir haben mittlerweile als Medienanstalten durch den Staatsvertrag ausgelöst eine gemeinsame Struktur, eine gemeinsame Geschäftsstelle. Übrigens am 17. September, wir müssen Ende August alle Geschäftsstellen oder alle Außenstellen nach Berlin verlagert haben. Am 17. September werden wir das auch noch ein bisschen öffentlich begehen, dass wir, damit es öffentlich auch mal wahrgenommen wird, dass wir gemeinsam an gemeinsamen Dingen arbeiten und regional an den regionalen Dingen. Also das hoffe ich damit zu dieser Strukturfrage. Inhaltlich kann ich vieles von dem unterschreiben, was Herr Schmidt, Herr Geist gesagt haben. Klar müssen wir darüber reden, linear, nicht linear, was ich eben auch aus dem Ausland berichtet habe. Aber nochmal, aus Sicht der Wirtschaft, aus Sicht der Veranstalter ist es natürlich bequem, ein Level Playing Field zu haben. Da muss ich mich jetzt nochmal outen. Ich bin nicht nur Historiker, ich bin auch Anglist. Und deswegen sage ich mit diesem Wort Level, ja auch wunderbar, Level Playing Field kann ich nicht so viel anfangen. Ich rede von abgestufter Regulierung. Meinetwegen in Neudeutsch noch von Fair Regulation. Aber Sie wissen, was ich meine. Und ich rede nicht von Level Playing Field, weil ich genau auf dem Feld die treffe, die es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten dahin bringen wollen. Das kann ich gut verstehen. Aber ich komme als Vertreter einer Medienanstalt, und Herr Beermann hat es gesagt, mit dem Auftrag, Vielfalt herzustellen und Vielfalt zu garantieren und zu gewährleisten und zu ermöglichen. Und das ist ein bisschen anderer Ansatz, als wenn ich alles über Level Playing Field Regulierung mache und alles über Brüssel reguliere. Auch in Brüssel haben wir diesen Kampf übrigens zu kämpfen. Also Sie merken, ich bin ein bisschen echauffiert an dieser Stelle, weil ich diesen Kampf jetzt schon lange führe. Und ich war ja auch mal Europabeauftragter der Landesmedienanstalten. Da ist es noch viel schwieriger. Noch ein letztes Wort, weil das erwähnt wurde, Keck und die Entscheidung der Keck von gestern. Ich will jetzt nicht ausführen, was dahinter steht und wie, aber das ist ein Element der Vielfalt.
Und dann wenn, ganz kurz, Herr Bormann, man muss ja noch sagen, es geht um die Drittsendeplätze.
Es geht um die Drittsendeplätze bei den privaten Veranstaltern. Herr Beermann hat von Regionalfenstern gesprochen. Hier ging es um Drittsendezeiten, die in den beiden reichweitenstärksten Programmen gebracht werden müssen. Und da sagt der Staatsvertrag, ab gewissen Schwellen von Zuschauerquoten, die ein solches Programm erreicht, muss ich solche Drittsendefenster haben. Das wissen Sie wahrscheinlich alles.
Okay, ganz kurz, war ja auch nur ein Einwurf.
Und da ist gestern halt von der Keck gesagt worden, ja, auch Sat.1 soll weiter so ein Drittsendefenster Schaufenster machen. Klar ist das unbequem.
Nee, das ist vor allen Dingen ungesetzlich, weil wir unterschreiten diese beiden Schwellen seit 5 Jahren.
Seit 5 Jahren bestimmt.
Wir wollen dieses Fass im Augenblick mal wieder zur Seite stellen.
Genau, aber hat mit Vielfalt zu tun und ich stehe für Vielfalt. Vielen Dank.
Denn man könnte jetzt ja ketzerisch zu dem Schluss kommen, Regulierung ist im Einzelnen vielleicht gar nicht so wichtig, wenn nur so ein Grundmuster stimmt. In diesem Fall war das Föderalismus. Frau Wille, Ihre Erfahrung als Senderchefin, ist das vielleicht so, dass wir immer viel über sozusagen Feinjustierung, Grobjustierung sprechen, aber im Grunde für das Programm sehr viel mehr das Pathos der Mitarbeiter, die Begeisterung notwendig sind und dass das ein weicher Faktor ist, der viel stärker in die Qualität unseres Systems eingeht? Das soll jetzt sozusagen eine ganz kurze Schlussrunde geben, aber mir ist das nochmal wichtig zu diesen inhaltlichen Fragen, die unabhängig von diesen Rahmenbedingungen vielleicht passieren.
Also, es ist sicherlich richtig, dass wir eine dem Konvergenzzeitalter adäquate Regulierung brauchen. Da ist viel gesagt worden, aber das ist eine der Rahmenbedingungen. Wir sind Kreativunternehmen. Wir leben von der Kreativität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon lebt das Produkt. Und deswegen brauchen wir genau das. Wir brauchen die Freiräume in den Häusern. Wir brauchen, gut, das ist für uns ein Thema, sicherlich wie für alle anderen Häuser auch, wir brauchen wirksame Kontrollmechanismen, aber wir brauchen die kreativen, freien Welten für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie sozusagen kreativ unterwegs sein können, weil das, was auf uns zukommt, diese Welt, ist eine Welt, wo wir genau diese Kreativität brauchen. Nachdenken, was geht in diese Verbindung von linearen und nonlinearen Welten, die befruchten sich wechselseitig, die Produkte, ich glaube schon, dass wir einen Schub erleben werden an Formaten, weil genau nonlineare und lineare Welt zusammenstoßen auf diesem einen Bildschirm, da wird sich ganz viel entwickeln und deswegen Kreativität ist letztlich für Medienunternehmen das Entscheidende, was wir sicherstellen müssen und die Freiräume in den Häusern dafür auch da sind.
Herr Marmor, dann weiter an Sie. Es gibt ja Altintendanten, die nicht mehr im Amt sind. Die sind dann sehr weise geworden. Nehmen wir mal.
Die waren auch früher schon weise.
Nehmen wir mal Herrn Pleitgen. Der hat ja vor kurzem im Grunde eine starke Kritik geäußert, indem er sagt, die Programmmischungen stimmen bei der ARD nicht so, wie sie sein können. Also er hat dann auch Formate genannt, Genres, die man viel stärker haben müsste, weil er sagte, damit würde ein Profil gewonnen, das entweder gar nicht vorhanden war oder verloren gegangen ist. Ist da was dran und nutzen Sie vielleicht die Freiräume nicht so, wie es sein könnte?
Es ist immer was dran. Wir sind doch nicht perfekt. Wir arbeiten dran, besser zu werden. Das müssen wir auch. Das ist unser Auftrag. Und ich will nur noch eins zu dieser Debatte sagen. Ein bisschen können wir uns in Deutschland zurücklegen. Wir haben einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn das so bleibt, das sage ich jetzt auch mal, kann man bei bestimmten Regulierungsdebatten ein bisschen gelassener sehen. Denn die Versorgung der Bevölkerung mit Informationen, mit unabhängigen Informationen, die stimmt hier und heute nach wie vor in Deutschland. Ich will das nur kurz erläutern. Das war eine Studie des Hans-Bredow-Institutes. Die haben die Menschen gefragt, wo informieren sie sich, und zwar einfach ungestützt, wenn sie politische Meinungen bilden wollen, wenn sie politische Aktualitäten feststellen. Und über alle Altersgruppen mit weitem Abstand ungestützte Befragung die Tagesschau. Und bei den ganz Jungen war auf Platz 2 Google, ganz unspezifisch Google. Aber hier und heute ist die Tagesschau stark. Und wenn es so etwas gibt und vielfältiges anderes Angebot, dann sage ich auch in Richtung der privaten Kollegen, da kann ich auch mal die eine oder andere sozusagen Schwelle gegebenenfalls senken. Denn ich habe ja eine Vielfalt, dafür stehen wir ja auch. Binnenplurale Kontrolle haben wir. Wir müssen auch ausgewogen sein. Wir können Meinungen haben, wir können zuspitzen. Das vielleicht nochmal zu dieser Debatte. Wir kamen da nicht vor, ist ja auch gut so. Aber das muss man bitte im Gesamtbild sehen. Und da glaube ich, da müsste es ein gemeinsames Interesse sein, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken. Gerade wenn seriöser Journalismus, übrigens auch in der Presse, ist schwer, dann sind wir in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, der NDR. Da gibt es ganze Landkreise, wo Zeitungen sich zurückziehen müssen. Wir sind da noch ein Gegengewicht gegen manche Netzwerke, die auch von Rechtsextremen betrieben werden. Dafür sind wir auch da, dafür stehen wir, das müssen wir am Ende leisten, neben der Kreativität, die natürlich, ich glaube, da können wir sofort sagen, also hier sitzt niemand auf dem Podium, der sagt, nö, das brauchen wir alles nicht. Da müssen wir uns Mühe geben, Anschübe geben, da kann auch mal was schief gehen. Und deshalb haben natürlich auch mal Altintendanten recht, die sagen, es könnte besser sein, sage ich übrigens auch. Klar könnten wir besser sein und da arbeiten wir dran. Gratulation, das ZDF ist im Augenblick richtig gut dabei, aber wir geben uns auch noch Mühe. Das ist aber ein längerfristiger Prozess. Jeder, der Fernsehen macht, weiß, dass sie nicht so im halben Jahr, in einem Jahr alles erreicht haben. Aber wir arbeiten gemeinsam in der ARD daran, besser zu werden.
Ja. Sie haben gerade das ZDF gelobt, Herr Bellot, dann frage ich mal. Sie haben ja gesagt, Sie leiden schon daran, dass die Qualität, die da ist und die auch ständig sozusagen fortgeschrieben wird, nicht richtig anerkannt wird. Und ist das sozusagen ein Hinderungsgrund in der Kommunikation, obwohl die Programme, wie Sie sie ja wollen, relevant und interessant sein sollen. Wo gibt es denn, woher kommt diese Differenz?
Ich empfinde diese Differenz nicht so. Es gibt viele Klagen über unser Programm, das ist richtig. Aber es liegt eben daran, dass jeder eine eigene Vorstellung von Qualität hat. Und damit muss man einfach leben. Aber wie Herr Marmor, ich muss mich noch erholen von seinem Lob. Das, ich denke mal, was kommt dann danach? Ja. Aber es gibt natürlich immer noch Bereiche, wo wir noch besser sein müssen. Er hat die Tagesschau genannt. Ich finde generell bei Informationen müssen wir versuchen, mehr die Jüngeren auch noch zu erreichen, auch im Hauptprogramm. Und es gibt da zwar Fortschritte, aber nach wie vor ist das eine Riesenaufgabe. Aber es gibt auch Zeichen der Ermutigung, wenn ich jetzt sehe, auch wenn es langweilig ist, wenn ich auf unsere Mütter und unsere Väter gucke, das war gegen, nicht auf Quote gebürstet, sondern als neue Form von Fiction und das hat sehr gut funktioniert. Das sollte uns im ZDF, aber vielleicht auch andere ermuntern, weitere Versuche dazu machen, auch wenn ich die Heute-Show sehe oder Verbrechen oder anderes. Es gibt noch Luft nach oben bei dem Versuch, das Publikum noch besser anzusprechen, auch im ZDF natürlich.
Ja, vielen Dank. Luft nach oben, das gibt es zweifellos, aber es gibt keine Minuten mehr, die wir hier anfügen könnten. Ich hatte noch einige, glaube ich, ganz schöne Fragen auch an Herrn Geistenschmidt und alle, die hier sind, aber es lässt sich natürlich leider die Uhr nicht verbiegen oder verflüssigen, wie das so wäre. Wir haben ja heute einige Bilder gehört. Das, was mich am meisten verblüfft hat, war das Ei des Kolumbus zum gordischen Knoten zu schürzen. Mit dem könnte man ja vielleicht die nicht mehr vorhandene Tür in einem nicht vorhandenen Raum schließen und sichern, ohne ein Ergebnis zu haben. Wahrscheinlich ist dieses Schlussbild, das so offen ist und interpretationsfähig, so gut wie so viel du brauchst. Ich hoffe, Sie haben heute bei dieser Diskussion so viel hören können, so viel Sie brauchen wollten, vielleicht auch gebraucht haben. Alles andere wird beim nächsten Mal nachgeliefert. Ich danke Ihnen sehr am Podium hier für die Diskussion und Ihnen im Saal für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt es die Luft zum Atmen bei der Erfrischungspause. Vielen Dank. Applaus